Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buonasera.
Die Oscars.
Hatte jemand eine Speziale bestellt? Niemand?
Oh Gott.
Hatte niemand eine Speziale bestellt?
Oh, wow.
Oscar-Speziale.
Ja.
Verstehst du?
Genau.
Versteht ihr?
Ja, ja, alle haben es verstanden.
Heute sagt man, checkst du.
Checkst du. Ja, was soll ich euch, ich habe am wenigsten beizutragen heute zu diesem Oscar-Special, weil ich am wenigsten gesehen habe. Insofern, ihr müsst
Machst
jetzt,
die Begrüßung.
Mit, ihr müsst jetzt mit Karlauern von mir vorlieb nehmen und so.
Okay.
Dave kann ich eh nicht unterbieten mit seinen Wortspielen, also tiefer als das geht's nicht.
Mhm. Okay, aber freut mich, dass du mich aufgreifst, weil gerade hast du mich ja ignoriert, wo wir Klappe halten mussten und ich dir Vanilla-S-Zeichen gezeigt habe und dann Wu-Tang zum Headbanger hier, zum Intro-Song.
Ignoriert.
Na, hast nicht zu mir geguckt, hast nicht mitgebangt.
Hat doch nicht so viel mit Wu-Tang zu tun, der Intro-Song.
Nee, aber es ist ein Banger. Verstehst du?
Naja.
Ist ein Banger.
Ist ein Banger, immer noch. So, heute sind wir zu viert.
Ja.
Wie ihr vielleicht schon gehört habt, Dave ist am Start.
Hello.
Bewegtbild-Bastard und Bewegtbild-Banausen.
Das wird doch auch wieder ein Sample.
Crossover. Nee, er will ja mal gesampelt werden. Das, da springen wir nicht drauf auf den Zug. Ist zu offensichtlich.
Ist lange her, dass wir das letzte Mal zu viert waren. Ich glaube, letztes Jahr im Juni.
That's what she said.
Oh Gott. Ihr steht wohl nicht auf Vierer. Oh.
Vierer sind die neuen Dreier, habe ich gehört.
Ah ja?
Ich weiß jetzt auch gerade wieder, warum wir so lange nicht zu viert aufgenommen haben.
Ja, Mann, Alter. Wir noch so vorher Timeboxing, bla bla bequatscht, ja, aber das ufert wahrscheinlich wieder doch ins
Boden. Ja, die kamen ja mit irgendwelchen Bürobegriffen, Alter. Komm, wir machen hier, keine Ahnung, parallel Timeboxing.
Gedöns.
Spektrum, was weiß ich was, Alter.
Ja, du, das hat ja seine Gründe, dass wir es nicht so oft in der Konstellation schaffen, weil wir sind alle schwer busy. Allen voran wahrscheinlich Dennis und Dave.
Ja.
Und demzufolge muss das immer total geplant werden. Und
schnell, schnell.
Ja, eben.
Okay, erste Kategorie.
Ja, wir sprechen heute über
Einsatz.
Die 98. Oscars. Das ist das Special, was Guess angesprochen hat.
Das stimmt, wir wollen euch ein bisschen einstimmen. Der Plan ist, die Episode am Freitag zu releasen und am Sonntag finden die Oscars statt. Insofern, da ihr ja besonders schnell seid beim Hören unserer Episoden, wie wir jetzt auch festgestellt haben mit unserem Bond-Special, was gestern released worden ist, habt ihr ganze zwei Tage Zeit, euch auf die Oscars einzustimmen. Und die Supporter bei Patreon und Steady können auch schon fleißig ihren Fragebogen ausfüllen. Den haben wir schon gepostet. Insofern sind da schon welche drauf und dran zu versuchen und zu schlagen. Also ihr habt jetzt noch bis von der Nacht von Sonntag zum Montag um 0 Uhr ist bei uns Einsendeschluss. Wie es früher so schön hieß. Und da ist vorbei mit Tippen. Also bis dahin, ja. Wenn ihr den Besten von uns Vieren schlägt, kriegt ihr eine Wunschrezension von den Bewegt-Banausen von einem Film, den auch immer ihr wollt.
Also das, was ihr euch schon immer in eurem Leben gewünscht habt.
Ja, das sind ja nicht alles Auftragssupport dabei, muss man fairerweise sagen. Also da kann auch jemand, der 3 Euro zahlt für das Videopaket oder das Tabellenpaket, der kann ja auch mitmachen.
Ja.
Und also, wir wollen uns nicht loben.
Machen wir nie.
Aber wir waren ziemlich oft da oben an der Spitze. Also einmal sogar ich, womit keiner gerechnet hat.
Ja, das stimmt. Natürlich musste das erwähnt werden.
Naja, ich habe auch erwähnt, dass du 20 Jahre oder mal. Ich habe auch erwähnt, dass du 7 Mal oben an der Spitze warst. Also Ruhe.
Naja, ist ja auch so eine Art Punkteraten, ne? Aber haben wir schon angekündigt, dieses Jahr ist unter Umständen einiges anders.
Ja, die sagte selbst, dass es diesmal schwerer sein könnte.
Ja, weil ich finde, da jetzt einfach mehr Faktoren reinspielen als früher mal. Und das verändert das halt ein bisschen.
Das macht die Sache spannend. Vielleicht punktet dann Dave mit einer 100%-Quote mit seinem
Mach-Mach-Gefühl. Ja.
Ja.
Vor allem Dave und Dennis sind ja diejenigen, die wieder mal fleißig waren. Und trotz, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Ich steige damit ein, dass die Mörder busy sind. Und die beiden haben aber es geschafft, alles zu gucken, was dieses Jahr nominiert ist. Warum auch immer.
Woraus ich schließe, dass sie nicht so busy sein können.
Ja, würde ich auch sagen.
Ganz, ganz klar.
Er hat tatsächlich ein bisschen abgenommen in den letzten 1-2 Wochen. Mit der Belastung. Und diese Woche bin ich krankgeschrieben, weil die Belastung zu hoch war.
Okay. Weil die Belastung zu hoch war. Da bricht die Stimme schon zusammen.
Also ich kann nur sagen, ich habe die Vorbereitung für die Bastard-Episode erstmal zurückgestellt, damit ich hier für euch und die Zuhörerinnen vor allem natürlich mit 100% ins Rennen gehen kann.
Okay, bei wie viel Prozent hast du denn jetzt die Oscar-Vorbereitung abgeschlossen?
Das muss ich mal nachgucken, Alter. Das weiß ich gar nicht. bin wieder mal Bombe vorbereitet, wie du siehst. Warte mal, wie mache ich das am einfachsten?
Also wir beruhigen mal, Lee ist bei über 0% und bei unter 100%, um das schon mal ein bisschen einzugrenzen.
Da könnte was drin sein, ja.
Aber vielleicht kann ich ja noch kurz die Zeit nutzen. Ich liebe ja die Oscars, Alter. Ich liebe ja schon immer Filme, wie ihr wisst, ja. Nicht umsonst sind Guests befreundet, weil wir schon seit Ewigkeiten Kino auch dann zusammen lieben. Mhm. Und für mich, ja, gehört das einfach mit dazu, Alter. Für mich ist es ein soziales Event, auch vor allem mit euch zusammen zu gucken. Ich habe das gehasst, wenn ich mal krankheitsbedingt oder anders bedingt mal nicht gucken konnte mit Guests. Guests ist da definitiv meine Konstante bei der Oscar-Nacht.
Ja, das ist schon ein bisschen Tradition bei uns.
Ja, Mann.
Wechselnden Konstellationen, aber wir waren eigentlich immer am Start.
Ja.
Das ist richtig.
Na, wir haben ja auch schon mal unsere lustigste Oscar-Nacht-Anekdote mal breitgetreten hier bei irgendeiner Aufnahme.
Ja, das war spektakulär. Das werde ich nie vergessen.
Grüße an Conny, Konrad Weins an der Stelle. Mhm. Jo. Hast du die prozentuale
ja,
Angabe?
Ja, habe ich. 54% sind es. 27 von 50 Filmen. Und ich habe damit tatsächlich auch alle Filme gesehen, die ich sehen wollte.
Okay.
Also, da
also diesmal geht es nach eigenem Gusto.
Ja.
Schön. Finde ich gut.
Ja,
warum sich selbst
also
unter Druck setzen, oder?
Ja, und vor allem, also ne, so die letzten Jahre hat ich mir dann halt auch einfach viel zu viel Scheiß angeguckt, nur um diese 100% vollzubekommen.
Alter.
Das
ja, die sagen. Einsicht hatte ich auch schon vor ein paar Jahren.
Mein Plan ist schon auch noch jetzt bis zu Sonntag vielleicht noch den einen oder anderen Kurzfilm zu gucken, weil gerade die animierten Kurzfilme, die fand ich schon auch immer irgendwie flashig und da würde ich gerne noch was von sehen.
Ja, da gibt es auch aus meiner Sicht ein bisschen was zu holen. Also hier waren dieses Mal definitiv auch wieder Gurken dabei. Ich bleib mir da irgendwie treu und sag, ey, scheiß drauf, wenn, dann guck trotzdem alles und verschaff dir ein Bild. Aber ey, natürlich, Diane Warren Relentless, da hätte ich am liebsten einen riesengroßen Bogen drum gemacht, um diesen Oberrotz. Aber dazu opfern wir uns ja auch auf, um euch davon zu berichten, von was ihr möglichst die Finger lassen solltet.
Ja, ja. Da ist schon einiges dabei, finde ich.
Das war tatsächlich, glaube ich, so die erste Erkenntnis, dass ich gesagt habe, warum gucke ich mir jetzt einen Film an, nur weil der beste Song nominiert ist oder irgendwie das beste Make-up. Das schließt ja nicht auf die Qualität des Films. Und da ist schon so bei mir, da hat es bei mir schon so Klick gemacht. Hab gesagt,
na, aber kann es auch, ne? Siehe
ja,
jetzt
kann gut
sein, Stepsister.
Ja. Ja, natürlich kann der gut
ja,
sein.
Stimmt.
Aber generell, Dave hat ja hier diesen Losfilm da reingeschmissen, auch der Oscar.
Alter.
Und das war ja,
wow, die haben wir
ja
rausgenommen. Alone Yet Not Alone.
Alone Yet Not Alone. Ja, den haben wir nachträglich rausgenommen. Aber trotzdem war der auch im Oscar-Rennen so. Und wenn ich damals die 100% haben wollte, hätte ich mir den angeguckt.
Ja, oder 50 Shades of Grey. Ja, Oscar-Nominierung für bester Song. Alter, so ein Obermüll.
Ja. Big Time.
Zum Beispiel, ja.
Ja, aber generell hast du dieses Jahr, glaube ich, nicht so viel verpasst.
Habe ich nicht so viel verpasst. Ich habe tatsächlich ich bin mal meine Listen durchgegangen bei Letterboxd, weil du kannst ja auf Listen gehen und dann gehst du auf Oscars und dann habe ich immer das Jahr geändert. Und da habe ich mal geguckt, wo meine aktiven Jahre waren. Und bis zum Jahr 2023 hatte ich immer so diese, also im Jahr 23, 22, da habe ich noch diese 90% gehabt. Da habe ich auch noch nicht 100% alles gesehen, da haben mir immer noch der eine oder andere gefehlt. Und 2023 waren dann nur noch irgendwie 60%, so die letzten Jahre. Also auch schon eine Menge, weil da habe ich die ganzen Kurzfilme mir trotzdem noch angeguckt. Dieses Jahr ist mit Abstand mein schwächstes Jahr. Ich komme jetzt auf 30%. Ich habe keinen von den Kurzfilmen gesehen. Ich habe, glaube ich, keinen von den Auslandsfilmen gesehen. Ich habe keinen von den Dokus gesehen, weder Kurzfilm noch Langfilm. Also ich bin bei 30%. Insofern kann ich hier heute nicht allzu viel beitragen, außer dumm quatschen. Aber zumindest habe ich heute noch den Rest von Frankenstein gesehen und habe somit aus der Hauptkategorie alle Filme gesehen. Cool. Also das war für mich wichtig, dass ich zumindest bei der Hauptkategorie Bestfilm alle kenne und alle gesehen habe. Und die habe ich zu 100%.
Ja, cool. Für mich war ja auch immer jahrelang so als Indikator gerade die Kategorien International Film und Doku, ja, das Kategorien, wo es einfach immer starke Filme gab. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist es echt mau, Alter, in diesen beiden Kategorien.
Okay.
Ich weiß nicht, wie Dennis ging dabei.
Okay, würde ich jetzt schon hart widersprechen.
Wollen wir das
also
dann in der Kategorie?
Letztes Jahr war beim Auslandsfilm, glaube ich, war es bombenstark. Da war, glaube ich, jeder Film geil. Und dieses Jahr habe ich da auf jeden Fall auch zwei dabei, die ich nicht gut fand.
Bei den internationalen Features?
Ja.
Okay.
Ja gut,
aber kommen wir gleich noch hin.
Aber man könnte ja theoretisch ja auch die Oscar-Verleihung abwarten oder gucken, wie welche Filme ankommen oder einfach Dave und Dennis fragen, so welche Doku man unbedingt gesehen haben muss und kann sie auch nach den Oscars noch schauen. Also anstatt jetzt erstmal sich durch vier schlechte durchzuforsten, um dann irgendwie einen guten Film zu finden. So, das ist halt für mich ein bisschen Zeitverschwendung geworden.
Ja, dafür machen wir das ja, damit ihr danach gezielt schauen können, wenn ihr noch was sehen wollt.
Sehr anständig. Aber wie immer in einer Viererkonstellation erfüllen wir die 100%. Und der eine hat irgendwas gesehen, was der andere nicht gesehen hat. Aber gut, ihr beide seid ja Jo. Ihr seid ja sowieso komplett aufgestellt insofern. Haben wir da eine Meinung theoretisch zu jedem Film? Ist ganz cool. Ja, das Bond-Special hat auch nicht geholfen, dass wir uns jetzt irgendwie noch Bond-Filme reinpeitschen mussten in der Oscar-Vorbereitung. Das war schlecht getimt.
Das ist wahr.
Mit den Specials und so. Aber okay, wollen wir loslegen?
Unbedingt.
Lass machen.
Ja, wir haben besprochen, dass wir mit der Best-Picture-Kategorie anfangen.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, geben wir unsere Tipps hier ab oder machen wir das separat in den Fragebogen? Weil ich wäre da auch keine Hilfe, weil ich kann ja nicht irgendwie ins Blaue raten bei Kurzfilmen oder so.
Nee, keine Tipps bitte.
Einfach also ohne nur, Tipps, oder?
Ja, einfach nur
genau, wir
bisschen
machen das,
Gefühle rauslassen, sagen, ja, wen man da, welchen Film man da vielleicht besonders gut fand oder so.
Das können wir machen, was wir im Gegensatz zu den letzten Jahren auch diesmal nicht machen werden. Wir werden jetzt nicht detailliert Inhaltsangaben zum Beispiel groß von den Filmen bringen, dass wir erzählen, worum es da geht und so. Also wir werden das nicht wie eine normale Rezension aufziehen, sondern einfach nur wie eine lockere Unterhaltung, wie wir die Filme fanden und so.
Genau, kann sein, dass Dave ein paar Episoden-Nimmerchen droppt, wenn ein Film rankommt, der schon mal bei den Banausen besprochen wurde.
Und da geht es dann ein bisschen detaillierter zu Sachen. Genau. Das ist ein guter Plan.
Nice.
Alright.
Jo. Na dann.
Dann Best Picture. Da sind nominiert Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners und Train Dreams.
Alle also besprochen wurden bei uns. Viel Spaß, Dave.
Von allem etwas dabei.
Na, nicht ganz.
Nämlich?
Frankenstein haben wir nicht besprochen.
Ach, stimmt. Du hast recht. Aber haben wir beide gesehen, immerhin.
Blood and Sinners, Episode 425. Was war noch? One Battle After Another, Supporter Episode 277, Sentimental Value Episode 470, was hat man noch?
Vielleicht.
F1 war sicher auch dabei.
Train Dreams.
Bugonia gab es ein Special zu.
Genau, genau.
Wir könnten natürlich auch einfach sagen, vielleicht guckt ihr in die Liste, wenn ihr wissen wollt, wo wir diesen Film besprochen haben.
Das ist schon ein perfekter Ansatz, ja.
Die ist auch noch öffentlich, die Liste. Also eben. Kann auch jeder
im Linktree dahergelaufen könnt ihr das nachgucken.
Kann im Linktree jetzt nach dem Film gucken.
Ja,
aber
oder wäre eine Option.
Genau, bei Bugonia hatten wir sogar eine Videorezension, die wiederum nur hinter der Paywall bei Patreon und Steady oder überhaupt, wie ihr mitgekriegt habt, sind einige von den Rezensionen von den Filmen in unseren Sonderepisoden am Sonntag gewesen, weil nämlich unsere Supporter sind uns auch sehr wichtig und die kriegen sonntags auch nochmal zusätzliche Episoden mit zusätzlichen Rezensionen und ein paar von den Oscar-Filmen waren da definitiv auch bei.
Ja. Tschüss.
Ja.
So, ja, ich kann ja hier schon mal sagen, ich bin ja mit mein größter Fail bei den diesjährigen Oscars war, dass ich vor Bekanntgabe der Nominierten diesen verfickten Wicked 2 geguckt habe, weil ich mir sicher war, dass der irgendwo nominiert wird.
Das ist ja mega Fail.
Jetzt habe ich etwas gesehen, was 3 Stunden geht, was ich zum Kotzen fand und was nicht mal da nominiert wurde. Ich dachte, wen's Kostüm oder so ein Schrott.
Ich hatte auch echt hin und her belegt, aber da Guess ja schon nach gemeinsamem Gucken von Teil 1 im Kino gesagt hat, ey, ich gucke mir auf jeden Fall nicht Teil 2 an. Habe ich den zum Glück erfolgreich ignoriert.
Ich muss auch zugeben, ist wahrscheinlich Glück, dass ich 100% habe, weil wenn Wicked 2 als bester Film nominiert worden wäre, dann hätte ich keine 100% gehabt, so viel kann ich verraten.
Geht mir auch so, ja. Ohne Scheiß. Ich hätte mir den nicht angeguckt.
Ja, definitiv. Irgendwo hört der Komplettismus dann auch auf.
Ja.
Ich habe ja dem ersten Teil eine Chance gegeben, aber das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, oh, der zweite ist 7 Punkte besser.
Mhm. Ja. Aber hier sind ja auf jeden Fall schon mal ein paar Filme, die man mochte oder die wir mochten, nominiert.
Ja.
Ein paar haben bessere Chancen, ein paar schlechtere. Ich sag mal sowas wie Train Dreams wäre fantastisch, wenn er gewinnen würde, aber da rechne ich eine Chance von 0,001 aus.
Ja, aber ist für mich wahrscheinlich der beste Film tatsächlich im Line-Up. Ich habe mal geguckt und so weiter, was für mich so der schönste und beste Film tatsächlich von den Oscar-Nominierten ist und das ist gleichzeitig einer der kleinsten, nämlich Train Dreams.
Bin ich bei dir.
Siehst du ähnlich.
Der war so gut.
Sehe ich genauso.
Wahnsinnig toller.
Das war der beeindruckendste Film.
Ja.
Also, ne, ich finde ja nach wie vor, dass wenn man das jetzt mit dem Kinoerlebnis gleichsetzt und so, weil den habe ich natürlich hier zu Hause gesehen, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes. Weil manche Filme waren im Kino halt schon auch irgendwie fett.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Das Kinoerlebnis ist natürlich nicht zu verachten. Ja. Aber wir haben über die Chemie aus Hamlet gesprochen zwischen dem Hauptdarstellerpärchen. Aber Felicity Jones und Joel Edgerton, Alter, in Train Dreams.
Naja.
Die sind da auf der gleichen Liga. Also das ist ein wahnsinnig guter Film.
Ich mochte den auch. Bei mir war es aber halt Hamlet in der Kategorie. Gesehen. Der hat mich am meisten mitgenommen. Okay. Ja. Ich hatte halt null Zugang bisher zu William Shakespeare und seinen Stoffen. Gut, der Film ist jetzt kein Film über...
Du hast noch nie eine Shakespeare-Verfilmung gesehen?
Doch, Filme gesehen. Ja, das war mein Zugang. Aber kein Zugang insofern, als dass ich dann mich gefreut habe, oh geil, Kenneth Branagh bringt eine neue Shakespeare-Verfilmung raus. Und die fand ich halt, sind gute Filme, aber nie, wo ich gesagt habe, okay, Alter, geil, hammermäßig und mich auch nie dazu gebracht haben, was von William Shakespeare zu lesen. Ich habe noch nie was von ihm gelesen.
Geht mir exakt genauso. Das
erste Mal, wo ich wirklich echt was. Ey. Ja, ey, absolut. Ey, absolut.
Das Ding ist, und ich gucke mir das ja alles an. Ja, aber
ich
funktioniert einfach nicht.
Hamnet, also angefangen jetzt mit Macbeth, mit der Verfilmung hier mit Denzel Washington.
Die Coen-Verfilmung. Mhm.
Genau. Die fand ich schon optisch einfach geil, aber dieser Film hier hat meinen Bock gemacht, mich mal mit William Shakespeare auseinanderzusetzen.
Und wie willst du da rangehen?
Ich werde tatsächlich was lesen.
Okay.
Die Biografie.
Ich empfehle dir, also weil der einfachste Einstieg ist natürlich Romeo und Julia.
Ja.
Weil du kennst die Geschichte wahrscheinlich in- und auswendig.
Ja, klar.
Und dann fällt dir das natürlich sehr viel leichter, wenn du jetzt den Originaltext liest, ne? Das irgendwie zu blicken, ist wahrscheinlich der beste Einstieg.
Okay, cool. Danke für den Tipp.
Ja, kann ich mir vorstellen. Bin ich gespannt. Also, ja klar, ich bin halt jobbedingt da schon, also in der Ausbildung natürlich schon echt sehr viel mit in Berührung gekommen. Logisch.
Dann nehme ich auch das Shakespeare Academy.
Genau.
Ja, vielleicht gibt es dann ein Shakespeare-Special bei den Bewegbastard.
Oh, stimmt, Alter. Dennis, bitte nicht. Mach dich gefallen.
Liegt ja wohl nah.
Ich habe mich auch durch Hamnet so durchgequält.
Ja, ich habe mir das bei
so
den Punkten.
Ungern an, das Ganze. Ich finde alle Shakespeare-Verfilmungen, die diesen klassischen Anstrich haben, auch die Coen-Brüder-Filme, habe ich mir auch durchgequält. Sah toll aus, aber es geht mir einfach auf den Sack. Also da kriege ich, keinen
das
Zugang
mit dem
zu. Ich gucke mir das an und es passiert mit mir gar nichts.
Mhm. Was?
Ich bin nur genervt danach. Ich erkenne an, dass es toll ist und dass für manche funktioniert. Bei mir gar nicht.
Ich finde gerade die Coen-Verfilmung, die hat es so leicht gemacht, den Text zu verstehen, weil du halt dadurch, dass das so geil gespielt war und irgendwie so reduziert inszeniert war, wusstest du genau, worum es geht.
Da bin ich auch ganz gut durchgekommen. Mhm. Ja gut, vielleicht diese artifiziellen Kulissen oder so. Vielleicht hat ihn das, keine Ahnung.
Also du fandst ihn nicht mal optisch gut?
Kunstfilm und so anfangen.
Optisch
aber
war der geil, Alter. Ich hab den optisch geliebt.
Optisch war gut, Schauspiel war gut, aber ich würde ihm niemals mehr als 7 Punkte geben. Huh. Weil dafür habe ich mich da einfach zu sehr durchgequält.
Okay, aber das heißt, die Sprache verhindert halt, dass du dich auf die Geschichte einlassen kannst.
Ich glaube, es kann nicht die Sprache sein, weil es gibt ja auch Shakespeare-Verfilmungen, wo die Sprache modern ist und die funktionieren bei mir genauso wenig nicht. Also die kann ich nichts mit anfangen, mit den Stoffen an sich. Ich kann mit Romeo und Julia nicht anfangen, mit Macbeth nicht,
Ey, aber du hast garantiert schon einen Film gesehen, der auf einem Shakespeare-Stoff basiert, den du gut fandest.
Das ja, aber wenn es wirklich das Material sein soll, so wie es geschrieben ist und nicht irgendwie König der Löwen-Adaption oder so, dann das kriegt mich nicht.
Okay. Ja gut, halten wir uns da jetzt nicht so
klar.
Auf.
Aber finde ich abgefahren, weil ich sehe Hamnet schon auch als einen der Stärkeren hier in der Runde.
Ja, definitiv. Hier sind auch so, aber die sind alle, also ist eine gute Auswahl, finde ich, an Best-Oscar-Filmen. Zwei würde ich so in Klammern setzen, wo ich sage, gut, 7 hätte ich jetzt nicht gebraucht da als bester Film. Den fand ich ja gut im Kino, weißt du, war auf jeden Fall ein Ride. Aber jetzt Oscar für den besten Film des Jahres, Alter, hallo, chill doch.
Ja.
Und Frankenstein, naja.
Ich hatte ihn ja in meiner Top 5, ne? Hatten wir ja bequatscht.
Du hattest ihn in der Top 5.
Die besten Filme aus dem
Jahr. Ja, wir reden von einem Oscar-Film, so. Das ist
ja
natürlich immer noch
absolut.
Eine andere Liga.
Hast du ja die letzten Jahre immer gehabt. Ich finde, seitdem es halt 10 Nominierte gibt bei bester Film, hast du manchmal dann
so
eben ein, zwei, genau, einfach um auf die Anzahl zu kommen. Aber hier bei der Übersicht, also da ist keiner dabei, der unter 8 Punkte
waren nicht
gelandet
immer,
ist.
Also das haben sie ja offen gehalten. Es sind halt mehr als 5 und bis zu 10.
Ja.
Es gab auch Jahre, meine ich, wo es nur 9 waren.
Kann sein. Ja. Aber trotzdem hatte ich immer wieder das Gefühl, da sind 1, 2 Filme dabei, die sind auf einem qualitativ vielleicht anderen Niveau als der Rest.
Mhm. Ja, und bei Filmen wie F1 spielt natürlich der kommerzielle Erfolg stark mit rein.
Mhm. Ja, klar, aber sollte es nicht, finde ich.
Ja, gut.
Nee, aber jetzt stell dir mal vor, du hast hier so einen Independent-Film, der plötzlich als bester Film des Jahres nominiert ist, da sagst du auch, naja, ist ja kein Oscar-Film. Der kann noch so gut sein. Das fand ich ja, deswegen war das ja so sensationell für mich mit Everything Everywhere All at Once, weil der ganz klar einen Indie-Anstrich hat.
Ja, aber die Kinokassen, also beziehungsweise die Tickets, die da gelöst worden sind, das hat ja jetzt überhaupt keinen, ist ja überhaupt kein Indiz für die Qualität des Films.
Nö, überhaupt nicht.
Deswegen meine ich so, da jetzt und
aber
zu
was,
sagen, müssen wir nominieren.
Ja, aber das siehst du doch an Avatar und Co., das bisher kein Argument war.
Ja gut, zum Glück ist der auch nicht nominiert als bester Film, der dritte, weil sonst hätte ich mir den auch reinboxen müssen.
Nee, da hätte ich glaube ich auch, also weil ich hatte überhaupt keinen Bock, den zu nehmen.
Ja gut, im Gegensatz zu Wicked werde ich mir den definitiv angucken, weil die Avatare, wahrscheinlich werde ich mir den dritten auch noch ansehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich da ins Kino rennen musste jetzt sofort. Hast du ja auch gesehen.
Aber mir muss ja schon sehr langweilig sein, bis ich bei dem lande, ey.
Na, dir ist oft langweilig, wie man diesen Podcast schon gesehen hat, wenn man sieht, was du so für Filme dir anziehst. Ja, Entschuldigung.
Das meiste ist sehr zielstrebig und gut gewählt.
Guck schon eine Menge, Alter. Drücken wir es mal so aus.
Oh Mann. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, und ich mag The Secret Agent total. Naja, ob man den jetzt außerhalb der, ob man jetzt außerhalb des Auslands-Oscars den noch als besten Film überhaupt nominieren müsste, auch noch so ein Ding, wo ich den wahrscheinlich in Klammern setzen würde. Das heißt, ich könnte hier wahrscheinlich ich könnte wahrscheinlich auf diese auf 5 Filme runterbrechen, wenn ich jetzt so diese 10 Oscar-nominierten Filme.
Also ich hätte halt, ich finde auch die Nominierung für Frankenstein einen groben Witz.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Das ist der größte Witz eigentlich daran.
Aber die meisten Nominierungen für den Film finde ich halt irgendwie lame.
Ist das, welche 5 Filme würdet ihr nominieren, wenn ihr 5 rauspicken müsstet?
Hamnet, One Battle After Another, Sandy Mel, Value. Boah, bei Sinners tue ich mich schwer. Auch Train Dreams, habe schon mal 4 genannt.
Mhm.
Ja, ich würde Marty Supreme, Hamnet, One Battle After Another, Sentimental Value, Train Dreams, die würde ich nominieren.
Wie jetzt? Du hast dich doch durch Hamnet durchgequält.
Ja, aber ich erkenne ja an, dass das ein sehr guter Film sein kann. Der funktioniert halt nur bei mir nicht. Das muss ja nicht heißen, dass der Film schlecht ist.
Okay, interesting.
Meine Top 5 deckt sich tatsächlich mit der von Dennis. Da würde ich mitgehen.
Ja, ich tue mich ja immer noch schwer mit One Battle After Another, ne?
Okay. Stimmt. Naja.
Gut, aber weites Kind haben wir Überschneidung.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch Bogonia muss jetzt nicht. Also ist jetzt nicht der Lanthimos-Film, den man jetzt für den Oscar nominieren muss, weil er jetzt von Lanthimos ist. Also da hat er bei anderen Filmen schon mehr gepunktet.
Voll.
Alright. Wie gehen wir das an jetzt?
Das Witzige ist, wenn man die Kategorie besprochen hat, hat man die meisten anderen Kategorien schon fast gleich mitbesprochen, weil wir haben dieses Jahr echt eine krasse Dichte an Filmen, die sehr viele Nominierungen abgegriffen haben.
Haben ja Leo und ich auch ein bisschen kritisiert, was die neue Kategorie, nämlich das beste Casting angeht. Das sind ja keine Überraschungen bei, sondern nur Filme, die sowieso schon als bester Film nominiert worden sind. Also was ein bisschen einfallslos ist wiederum. Da hätte man vielleicht dann irgendwie
Können. Wollen wir zu der Kategorie gleich springen?
Ich dachte, wir fangen mit bester Film an.
Hatten wir doch gerade.
Ach, das war schon.
Nee, ist die Frage.
Wir haben noch gar nichts über den Film gesagt, Alter. Ja, von mir aus.
Über welchen willst du denn was sagen? Also wir können was über Frankenstein sagen, ne?
Zum Beispiel, genau. Über den haben wir ja noch gar nicht geredet.
Ja.
Und Marty Supreme fand streng genommen nur außerhalb dieses Podcasts statt.
Okay, ja, dann sag gerne, wie du den gefunden hast. Ich weiß ja noch nichts.
Welchen jetzt?
Wen du willst.
Fangen wir mit Frankenstein ein, der ist ja noch recht frisch in meinem Kopf. Mhm. Ich habe mir den jetzt angeguckt, weil er tatsächlich als bester Film noch nominiert war, weil ich hier die 100% haben wollte. War aber nicht so scharf drauf und war nicht hinterher und habe den auch nicht von meiner Watchlist geschoben und gehörte nicht zu den Leuten, die sich den sofort reingeboxt haben. Im Nachhinein wäre das wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen, weil...
Was jetzt, das sofort reinboxen?
Nee, dass ich mir den nicht angeguckt hätte.
Ach so.
Weil ich fand den nicht doll. Ich glaube, das, was sich durchgezogen hat durch den Film, was ich richtig scheiße fand, war tatsächlich diese typische Streaming-Netflix-Digital-Optik. Mhm. Weil wenn dieser Film auf Film gedreht worden ist, dann hätte er wahrscheinlich einen gewissen Charme, so wie Guillermo del Toros frühere Filme, die alten Filme. Jetzt diese Digital-Optik mit dieser Märchen-Frankenstein-Geschichte und Jacob Elordi, Alter, als Monster, was zur Hölle.
Weißt du jetzt, was ich meinte?
Ja, auf jeden Fall.
Dass wenn der Christian Bale sieht, dann scheißt er sich ein, ey.
Digga, der ist so ein Goth-Dream für so Emo-Mädchen, weißt du, wenn er da sitzt und sein Buch liest und die Ratten um seine Füße schlawenzeln, Alter. Aber der ist nicht gut in der Rolle.
Nee, finde ich auch. Das ist eine absolute Frechheit, die Nominierung.
Voll, ja.
Ja.
Also Oscar Isaac fand ich gut, den finde ich immer gut. Aber Jacob Elordi, Alter, was sollte das denn, ey? Naja, war irgendwie, und das CGI war auch nicht doll, also... War schon eher eine Enttäuschung. Der war jetzt auch nicht richtig scheiße. Aber, Digga, viel zu lang auch. So,
was soll das? Vor allem Christoph Waltz macht halt genau das, was er irgendwie immer macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war aber ganz positiv überrascht von Felix Kamera. Der hat da für mich irgendwie erstaunlich gut reingepasst.
Ja.
Aber in der Summe, weiß ich nicht. Also, ich konnte ihm schon was abgewinnen, so ist es nicht. Aber beim eben eigentlichen Monster wurde es halt schwierig.
Ja. Das war ein bisschen lame. Und auch so, warum hat es jetzt Superkräfte? Wo kommen die her? Weißt du, warum ist es unbesiegbar? Und komisch, also es ist viel zu viel auch abgewichen, so von der ursprünglichen Frankenstein-Geschichte, weißt du? Also
Naja gut, es ist ja schon wie ein Märchen inszeniert, ne? Oder diese Geschichte, die er halt rückblickend erzählt. Also.
Naja. Wie fandet ihr diesen Perspektivwechsel?
Hm. Geht so.
Geht so.
Naja, weil ich dann, weil das war ein Punkt im Film, wo ich dachte, oh fuck, und jetzt das Ganze nochmal oder was?
Hm.
Ja. Also weißt du, weil Rashomon. Das war schon lang, ne, bis dahin. Und ich meine, der geht Rashomon. Ja 2,5 Stunden.
Der Frankenstein Rashomon.
Aus 100 Perspektiven erzählt.
Ja.
Ja. Nee, der war echt nicht toll.
Nee, toll war es nicht. Also irgendwie
sehr enttäuschend.
Del Toro auch sehr viel Hit and Miss in letzter Zeit. So. Mhm. Also Nightmare Alley finden ja auch nicht alle geil.
Ja, ja, das stimmt.
Und Pinocchio fanden auch nicht alle geil. Also ist so ein bisschen so, der war früher ein bisschen treffsicherer mit seinen Filmen.
Voll. Naja, was ich halt so schade finde, ne, weil ich hatte ja ein bisschen was recherchiert zu dem Film, weil ich den halt in Erwägung gezogen habe, bei uns zu besprechen.
Mhm.
Und dabei habe ich halt gelesen, dass Del Toro schon längst Pläne hatte, Frankenstein zu verfilmen. Also weil der natürlich, du hast ja erwähnt, ne, der ist ja Mörder-Fan von diesen ganzen alten, auch Universal-Sachen. Ja. Und ursprünglich wurde das halt auch für Universal entwickelt. So, und da sollte halt natürlich Doug Jones das Monster spielen. Mhm. Ne? Und die Designs gingen auch in die Richtung, aber ja, Universal hat dann diesen Plan von diesem Dark Universe-Franchise eingestellt.
Mhm, okay.
Und dann kam Netflix 2023 und hat das wiederbelebt.
Mhm.
Und dann war halt klar, dass es Jacob Elordi sein muss, weil alle wären halt sonst so Doug Ware, ne? Also super schade, weil der wäre auf jeden Fall die bessere Besetzung gewesen.
Ja, definitiv. Der ist halt echt nicht gut.
Ja. Aber eben, es gibt halt so diese Vorlage von Bernie Wrightson und an der haben sie sich orientiert, was das Design vom Monster angeht. Und ich finde es auch ein bisschen schade.
Er schafft es auch nicht wirklich, irgendwas Neues dem zuzugewinnen, so diesen Klassiker. Also
ja,
wozu hat es gebraucht jetzt eine Frankenstein-Verfilmung?
Genau. Naja, er wollte das ja schon ewig machen. Ne? Ich habe mir dann halt auch gedacht, was ein doofes Timing, weil jetzt haben wir danach dann gerade irgendwie die Braut und gefühlt wird das gerade irgendwie andauernd verfilmt, wie halt Dracula auch und so. Also ist irgendwie ein bisschen dumm gelaufen, aber der wollte das halt schon längst machen, weil der halt natürlich großer Fan ist.
Ja, aber guck mal,
ich finde es so lustig, dass du diesen digitalen Look angesprochen hast, weil das Labor und das Schiff waren komplett echt.
Das Set?
Ja.
Ja.
Weil halt eben Del Toro ein Gegner ist von KI und er sagt, ich will keine Simulation und nix und so weiter. Ich möchte alte, altmodische Handwerkskunst und Menschen, die da halt hämmern und bauen und machen und so. Mhm. Und dass dann das Ding trotzdem so aussieht, ist schon, bitter, Alter.
Ich meine ja nicht nur das CGI, ich meine tatsächlich diesen Netflix-Look. Weißt du, diese Optik, das Color Grading und so, was, was so einen speziellen Look hat, was so ein Spielfilm im Kino zum Beispiel, was ich niemals gesehen habe. Bei Trainwreck zum Beispiel fiel mir das nicht auf, dass er diesen typischen Netflix-Look hat.
Hatte der auch nicht.
Hatte der nicht. Ja. Und der hatte mehr so diesen Kinofeel. Aber hier dachte ich, ab Minute 1 dachte ich so, boah, Alter, das sieht aus wie eine Netflix-Serie.
Ja.
Sorry.
Naja.
Und das zog sich halt durch.
Ja. Ist echt schade.
Ja, weil guck mal.
Und eben Elordi, das Ding killt das Ding, ne?
Genau, und jetzt hatten wir Lanthimos gerade, der hat zum Beispiel eine Frankenstein-Version gemacht neulich, die eben was Eigenes bringt. Weißt du, mit Poor Things. So, so ein bisschen was Eigenes mitbringt und das Ganze variiert. Und nicht diese klassische Story nochmal aufgreift zum 200. Mal. Also ist unnötig gewesen, auch wenn er damit jetzt schon lange irgendwie im Plano war. Und auch wenn er großer Fan ist von der alten Vorlage, hätte er sich das ruhig klemmen können.
Ey, selbst Andrew Garfield, der vor Jacob Elordi eigentlich das Ding machen sollte, den hätte ich sehr viel lieber gesehen.
Ja, Digga, ich hätte Alf lieber gesehen als Jacob Elordi, was soll ich dir sagen, als Frankenstein.
Alf als Frankenstein. Wo ist dieser Film, ey? Den brauchen wir.
Ja,
auf
von
jeden
mir
Fall.
Let's go. Ja.
Wie ging's dir mit Mia Goth?
Immer gut. Ich bin großer Fan von Mia Goth. Und gerade so diese klassischen Stoffe, ich meine, er war voll übertrieben, was das Kostümdesign angeht.
Ja, aber
bei ihr,
die passt so geil in diese Kostüme.
Passt wahnsinnig,
ne?
Toll da rein. So, weißt du, also sie hat sowieso ein bisschen was Märchenhaftes. Insofern, die fand ich super. Oscar Isaac mag ich auch total. Den habe ich auch noch nie schlecht gesehen. Mhm. Auch wenn er hier natürlich viel macht. Aber so die Besetzung ist schon in Ordnung.
Ja, und wie viele Oscar-Nominierungen sind es jetzt für Frankenstein? Also 5 Golden Globe-Nominierungen?
Neun
für Frankenstein.
Mhm. Wow, Alter.
Absurd, einfach absurd. Ja.
Das ist schon viel, bitter.
Das ist wahnsinnig absurd.
Also ich würde dem vielleicht beste Kostüme oder
sowas,
Make-up
ja, genau,
oder
sowas, ja.
Kann man nominieren. Aber die Schauspielnominierung, Alter.
Also wenn man den diesjährigen Oscars irgendetwas abgewinnen will und denen was Positives zuschreiben will, dann kann man sagen, dass der Genrefilm dieses Jahr noch wohl stärker vertreten ist, als er es jemals war. Ja. Wenn man sich mit Frankenstein, Blood and Sinners oder Sinners anguckt und Ugly Stepsister und so, also Genrefilm ist da. Mhm. Das kann man positiv finden, es ist aber, die Anzahl der Nominierungen ist absurd.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Für jeden von denen, außer Ugly Stepsister, der hat es ja leider nur auf eine gebracht.
Ja. Und das wäre auch mal eine Drehbuchnominierung wert gewesen, finde ich, weil es schon ein sehr interessanter Twist in so eine sehr alte Geschichte halt auch, ne? Mhm. Ja, finde ich irgendwie echt cool. Mhm.
Ja, Guess, wie ging es dir denn mit dem obersten Matthias dann? Da hast du ja noch nichts zugesagt.
Marty Supreme?
Ja.
Ja, auf meiner, genau, auf meiner meist erwarteten Liste auf Platz 1 gewesen, ein Film, dem ich entgegengefiebert habe, weil mich hier der Trailer tatsächlich sehr umgehauen hat, wo ich gesagt habe, geil, Alter, und noch nie was von gehört und kein Franchise und kein Spin-off und kein Sequel. Und habe ihn mit Nora gesehen im frisch eröffneten Kino International. In der Karl-Marx-Allee, die ja 4 Jahre zu hatten und dann wieder aufgemacht haben für Yorkkartenbesitzer für 3 Tage lang irgendwie, wo man dann hingehen konnte. Und ich mochte den sehr. Also ist ein wirklich cooler Ritt. Ich saß aber neben einer Person, die den gar nicht mochte und dem Film 1 Punkt gegeben hat bei Letterboxd und den gehasst hat ohne Ende. Aus den Gründen, die dir zum Beispiel auch, weil hier nochmal die Empfehlung. Lee und Hermann von Yaya Filme haben bei Yaya Filme über Marty Supreme geredet und haben den auseinandergenommen. Deswegen haben wir den bei uns nicht nochmal speziell rezensiert. Und deswegen gebe ich jetzt zum ersten Mal meine Meinung preis. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass Leute mit dem Film nichts anfangen können, die eine Identifikationsfigur brauchen. Weil der Typ ist ein Arschloch. Hm. Aber gleichzeitig ist es für mich auch super interessant, dass du dich fast schon freust, wenn er auf die Fresse haut. Also es gibt ja einen vermeintlichen Antagonisten in dem Film. Mhm. Und du rootest ja schon fast für den Antagonisten, weißt du, dass Marty Supreme auf die Fresse kriegt, eben, dass er ihn den Arsch versohlt, dass er verliert in dem Tischtennis-Match und so. Insofern, du hast eine Hauptfigur, der du folgst, der du eigentlich nichts Gutes wünschst, weil er ein mega krass assiger Opportunist ist und so. Und das ist schon ein krasser Kniff, weißt du, dass du irgendwie.
Ja, aber das war kein beabsichtigter Kniff, im Gegenteil. Also
die wollten das nicht.
Safdie wollte, dass du für ihn bist. So,
nee, das haben die bei mir nicht geschafft.
Ja, siehst du, das ist aber das Abgefahrene daran. Also ich habe mir ja wirklich einige Interviews mit ihm angeguckt, deswegen kenne ich das auch, dieses Ballett- und Opernstatement, wofür er jetzt irgendwie durch einen Fleischwolf gedreht wird, das Ding kenne ich halt in voller Länge und das ist halt wirklich blöd aus dem Kontext gerissen.
Naja.
Und so, ich habe mir da einige Interviews angeguckt und Josh Safdie sagt ganz klar, er findet gerade das eben cool, der verhält sich so, weil er so ein junger Typ ist, ne? Und halt jung und wild und weiß noch nichts und so. Aber er sagt, das ist jemand, für den du rootest. Und ich bin da bei dir. Mir ist das halt auch nicht gelungen, so, weil es halt auch einfach, da hilft es nicht, dass Chalamet das ist.
Ja, und da du meintest ja, glaube ich,
eine Biografie von ihm gedreht dann, wa?
Was meinst du?
Ist halt ein junger Typ, der noch übers Leben lernen muss. Also spielt sich ja quasi selber.
Er spielt sich selber, ja. Ja, irgendjemand meinte in diesem Kontext auch so von wegen so, Alter, ihr dürft nicht vergessen, der ist halt mit einer Kardashian zusammen so hin und her. Also ist halt so, weißt du, so, weil alle ihn so, alle erwarten von ihm irgendwelche Nobelpreisträger-Statements und so hin und her. Und der lässt halt so Sachen liegen und hängt halt mit einer Kardashian rum und geht auf Partys. So, weißt du? Also ist ja noch jung.
Gerade in dem Interview hat er auch wirklich sinnvolle Sachen
gesagt. Ja, also ich halte ihn auch schon für einen schlauen Typen und einen reflektierten Typen.
Der ist auch nicht blöd, Alter. Ja.
Aber ich.
Also vor allem, der hat so viele Leute um sich rum, die ihm genau erzählen, was er wie, wo, wann sagen darf und was nicht und so weiter. Also. Das würde mich wundern, wenn der jetzt strukturiert anfängt, richtig Scheiße zu bauen.
Ich meine, es gibt ja die eine Szene im Film, wo er ihr, der Schwangeren, ja dann sagt, ey, ich habe hier mein Ziel, was ich verfolgen will, so auf Kosten von allem. Das will ich erreichen.
Der scheißt auf alles, ja.
Genau, der scheißt auf alles. Deswegen gab es da
ich fand's
null.
Auch so, ich fand es auch so vielsagend, wie an einer Stelle damit prahlt, dass er einem Beinamputierten 2 Schuhe verkaufen könnte, weißt du? Das ist ja für ihn so voll so, Alter, ich bin der Größte, so, weißt du, wo alle sagen würden, Alter, wie kannst du das so als Kompliment ansehen, so, weißt du, damit prahlt er halt so, also das zeigt ja schon, was für ein Typ er ist, aber was ich super interessant finde, ist, wie manche diese Endszene deuten, wo du ja noch irgendwie ein Finale zu interpretiert hast, den kein anderer gesehen hat. Aber,
ja, Alter, also ich meine, du guckst auch viele Filme, ne? Aber deswegen fand ich das auch so lustig, weil Hermann meinte ja, sein Plan wäre irgendwie 365 Filme im Jahr zu gucken und ich denke mir halt so, ja, bei mir sind es halt weit über 500.
Ja, ja, klar, da verwischst du
mal einiges. Da kann schon mal einiges zusammengewürfelt werden.
Das finde ich ja schon, da haben wir festgestellt, dass es bei dem Bond-Film auch schade ist, weil der eine oder andere dann, weißt du, wenn du die so hintereinander boxst oder okay, war jetzt die Flugzeugszene, war die jetzt bei Timothy Dalton oder war jetzt bei Pierce Brosnan, weißt du? Deswegen finde ich es ja immer cool, wenn man so zwischen den Filmen ein bisschen atmen kann. Mhm. Aber, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Auf die Endszene,
Die Endszene interpretiere ich tatsächlich ein bisschen anders, als alle sagen, die so, ja, jetzt hat er plötzlich eine moralische Einsicht oder jetzt denkt er über das Leben nach. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Für mich hat diese Endszene ausgesagt, dass dieses Baby, was er jetzt vor sich sieht, so, weißt du, als menschliches kleines Ding so, das ist halt ein Wesen und Mensch, den er halt nicht manipulieren kann. Weißt du, das ist jemand, den er nicht vollquatschen kann, den er nicht irgendwie zu Tode labern kann, den er nicht irgendwie überzeugen oder überreden kann, sondern das ist etwas, wo er nichts ändern kann, sondern dieses Baby ist halt so das Manifest an, hier hast du jetzt Tatsachen, wo du jetzt nicht manipulieren kannst, wo du nicht ändern kannst und wo du nicht irgendwas machen kannst. Und deswegen ist er, glaube ich, so ein bisschen in diese Tränen ausgebrochen, so von wegen so, Alter, ich bin ja an meine Grenzen gekommen, so von wegen so. Sonst konnte ich mich überall rauswuseln.
Aber dafür hat das dann zu lange im Arm. Von seinen Impulsen her wäre für mich eher vom Charakter.
Er hat ja das Baby gar nicht im Arm. Die Arme hat ja, die Krankenschwester gut. zum
okay,
Arm.
Aber er sieht es ja durch die ja Scheibe. Genauso. Ja, es ist halt so positioniert, dass es genauso wirken soll. Ja. Aber vom Impuls her, von seinem Charakter, wäre er doch sofort eigentlich reingehauen.
Nee, ich glaube, in dem Moment kommt so eine, da bricht in ihm alles zusammen.
Ich weiß schon, was du meinst.
Weil er so diese vollendeten Tatsachen vor sich hat, weißt du? Mhm. Und so habe ich diese Szene gesehen und das fand ich schon auch interessant. Was mich rausgebracht hat, bin ich voll bei dir. Peaky Blinders und mir fallen jetzt nur Serien ein. Hell on Wheels haben so Mumford & Sons benutzt im Score, im Soundtrack. Also wenn du so Period Piece Stoffe hast, die zu einer bestimmten Ära spielen, aber du benutzt Songs aus der Neuzeit, hat manchmal funktioniert, hier hat es für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Warum die sich für einen 80er-Jahre-Soundtrack entschieden haben, haben voll viele gefeiert. Ich fand's nicht geil, Alter. Mhm. Ich mochte die Songs, aber warum die jetzt in so einem 60er-Jahres-Szenario mit reinspielen?
Gibt mir genauso.
50er, ja, keine Ahnung.
Ich dachte auch, irgendwie geile Songs, aber es bricht halt diese Illusion
von 50er. Ich hab dann jedes Mal so, Alter, was Tears for Fears? Mhm. Was? Forever Young? Why? Also ich wurde da rausgeboxt. Mhm. Aber um das krasseste Plus an dem Film zu nennen, tatsächlich wäre das für mich der Casting-Oscar. Weil ich sehe hier keine Rolle, die für mich fehlbesetzt ist.
Ja.
Und die haben Tyler, the Creator genommen, weißt du? Also die haben Rapper genommen, die haben einen Politiker genommen und die sind alle so gut in den Rollen und passen da so mega rein. Und Abel Ferrara und so ein Regisseur und so ist mega. Also.
Ja, aber wenn das jetzt quasi die Richtlinie ist, dass du keinen fehlbesetzt findest, dann fällt das dann trifft das auf viele andere Filme auch zu.
Ja, aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch, wie gut passen die in ihre Rollen jeweils rein. Nicht nur so, dass einer vielleicht ausrutscht. Da haben wir ja auch darüber geredet, ob jetzt so ein gutes Casting ist, wenn der Hauptdarsteller zum Beispiel perfekt on the nose gecastet ist. Weißt du, so wie Tom Hanks, Forrest Gump, wo du dir niemand anders vorstellen kannst. Und der Rest ist quasi egal. Mhm. Oder ob das ein Ensemble sein muss, wo du sagst, so, ja, du hast viele Rollen, die irgendwie gut gecastet worden sind.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen Ansichtssache. Aber Mardi Supreme, muss ich echt sagen, wie wer besetzt worden ist in diesem Film. Auch in die kleinsten Rollen.
Die kleinen Nebenrollen.
Die Freunde von ihr war mega.
Wurde ich voll im New York der 50 Jahre reingezogen fühlst, Alter, wenn du da ich sofort die andere Straßenseite wechseln würde heute.
Absolut.
Wenn ich solche Freaks sehen würde.
Ja, also da müssen wir die Dame auf jeden Fall auch mal erwähnen. Jennifer Venditti heißt sie. Und die hat natürlich auch schon andere Sachen gecastet, nämlich Begonia. Nein, aber auch schon Uncut Gems und also das ist schon abgefahren.
Ist ja der selbe Regisseur, glaube ich, ne? Der Uncut Gems auch gemacht hat.
Yeah. Ja. Ne, da waren sie halt noch die Brüder, ne?
Safdie.
Ach, ja. Das ist ja auch so ein bisschen, deswegen hat Safdie auch diesen Film hier machen wollen, weil Uncut Gems hat 10 Jahre gedauert in der Produktion. Wow. Und die sind halt immer wieder gegen die Wand gefahren und auf Dinge gestoßen, die das verhindert haben, dass das so realisiert wird, wie sie wollten und so weiter. Und das war ein übler Kampf alles. Und das ist halt viel davon, von seiner Erfahrung und diesen Niederschlägen steckt in Mardi Supreme.
Verstehe.
Und insofern ist das halt schon folgerichtig irgendwie logisch, dass er den Film gemacht hat. Aber interessant eben, dass das dann auch die gleiche Person ist, die den gecastet hat. Also witzigerweise scheint die viel für die Safdies zu machen, weil die hat auch The Curse besetzt.
Die Serie.
The Idol, die Serie. Und jetzt aktuell auch diesen The Moment.
Ja, wir haben ja, Benny Safdie ist ja auch im Rennen mit Smashing Machine. Den haben wir ja gesehen. Aber da hat er, also was, wenn man so Uncut Gems oder so die typischen Safdie-Handschrift der Hektik und Stresses so runterbrechen, dann passt er mehr zu Mardi Supreme als zu The Smashing Machine.
Ja.
Ja, was wäre denn für euch jetzt runtergebrochen in der Kategorie euer Wunsch, wer gewinnt?
Hamnet.
Also wenn es nach Wunsch geht, würde ich natürlich den Film nehmen, den ich am meisten lieb habe und das ist wahrscheinlich Train Dreams, auch wenn ein paar davon richtig knapp dahinter sind. Also so Mardi Supreme mochte ich tatsächlich, ist für mich eine 8.
Ah, kannst du klingeln.
Ach,
ja, ja. Ich bin auch bei 8. Bin auch bei 8 gelandet.
Nochmal klingeln. Dennis, auch nochmal klingeln?
Der ist bei 9. Ich bin bei 9.
9, na egal, wir klingeln trotzdem.
Bei mir wäre es auch Train Dreams, einfach weil der ein Herzfilm ist.
Ja, ich freue mich auch so, dass der so gut ankommt auch bei euch und dass weißt du, auch als Lee den gesehen hat und meint, dass ihm der voll gut gefallen hat und dass es eine gute Empfehlung war. Da geht mein Herz auf. Wie, mochtest du den auch?
Ja, ja. Bei mir war hier kein Film unter 8. Ich konnte auch mit Frankenstein mehr anfangen als ihn.
Keiner unter 8, okay.
Echt? Okay. Ja, wow.
Ja. Der Dave.
Na, der Dave.
Okay, also wir haben jetzt alle Train Dreams als Favoriten.
Ich hab Hamnet.
Ach so.
Also, ich reiße aus. Tut mir leid.
Also Hamnet, ich werde jetzt hier natürlich nicht zu dem Film meine Tipps abgeben, aber Hamnet wäre wahrscheinlich mein Tipp für den besten Oscar, aber wünschen würde ich Train Dreams, ja. Mhm. Wenn es jetzt nach mir gehen würde.
Du glaubst, dass Hamnet Chancen hat für Best Picture?
Ich glaube, dass Hamnet tatsächlich Sinners und Co. ausstechen wird.
Natürlich haben sie Chancen, aber ja. Okay, interessant.
Das ist meine Theorie, aber es ist auch ein bisschen, ja, ich weiß, könnte auch ein bisschen edgy sein. Gucken wir mal.
Ich glaube, dieses Jahr gibt es gar nicht groß edgy Tipps.
Mhm. Ja gut, wenn einer sagen würde, dass Train Dreams den besten Oscar abräumt, ist wahrscheinlich
das
schon edgy.
Das ist auf jeden Fall der edgy Tipp. Ja. Ja.
Alright.
Ja, so. Dann würde ich sagen, streuen wir mal eine kleine Kategorie rein, die wir schneller abhaken können. Mhm. Und machen mal bester Doku-Kurzfilm.
Ja, da kann ich nicht so viel beitragen, aber ich höre euch aufmerksam zu.
Ja, da sind nominiert All the Empty Rooms. Da geht's grob gesagt um die Opfer von Schulattentaten oder Shootings. Dann haben wir Armed Only with a Camera, da geht es um sehr bekannten Journalisten. Children No More, Were and Are Gone, da geht es natürlich um Palästinenser und Israel. The Devil is Busy, ist Abtreibungsklinik, glaube ich. Mhm. Und Perfectly Estrangedness kann man nicht beschreiben. Da geht's um.
Wie heißt der Esel? Ich habe das auch kurz.
Perfectly Estrangedness.
Okay. Ja, da geht es um ein paar Esel, die in ein Planetarium einbrechen.
Geil.
Und das ist kein Scheiß. Ey,
okay, genau. Muss ich mir aufschreiben, den muss ich noch gucken.
Die hat nur Perfect Lee gehört. Wie hieß der nochmal?
Da freut er sich, der Dave.
Hallo. Endlich so, mal wieder.
Erstmal habe ich eine grundsätzliche Frage, vielleicht hat Dave die verstanden. Warum ist das ein Dokumentarfilm?
Bei der letzte?
Der Eselfilm.
Keine Ahnung. Ich habe mich sowieso gefragt, warum der länger als eine Minute geht, Mann.
Ich will ihn sehen.
Da laufen einfach ein paar Esel im Planetarium. Das ist theoretisch ist das eine Nominierung für beste Kamera, weil die ist wirklich atemberaubend.
Ja, ey, bildtechnisch aber super, Alter.
Ich weiß nicht, worum
so
es da geht.
So einen klaren Sternhimmel habe ich schon lange nicht mehr, gerade in Berlin halt nicht gesehen. Ne? Ja. Schon geil.
Spielt der in Berlin?
Nein, aber hier hast du ja Lichtemissionen und kannst keinen Sternhimmel sehen. Deswegen freut es mich, wenn ich im Film mal wieder einen schönen klaren Sternhimmel sehe. Alter, das ist...
Wüsstest du, wo in Deutschland die geringste Lichtverschmutzung ist?
Wahrscheinlich irgendwo im tiefsten Osten.
Nee.
Na, dann schieß mal
Niedersachsen.
Niedersachsen.
Also es gibt einen Ort in Niedersachsen, da ist die niedrigste Luftverschmutzung. Ey, ich war
das
da mal...
Wenn ihr euch wundert, warum Dennis nie hier zu sehen ist bei uns, ja?
Da ist er im Dunkeln, oder was?
Ich bin der Esel im Planetarium.
Nee, ohne Scheiß, ich war da mal und dann auch nachts da so ein bisschen rumspaziert und es war beeindruckend.
Ja, wenn ihr eure Freunde beeindrucken wollt mit einem schönen Sternenhimmel, dann...
Ab nach Niedersachsen.
Ab nach Niedersachsen.
Ja, oder holt euch eine Scheibe von Hubert K.
Sternenhimmel, ich verstehe die musikalische Referenz.
Stark.
Genau.
Ja, Dave, habt einer von euch beiden da irgendwas gesehen?
Nichts.
Oder nur Dave und ich? Mhm. Also erstmal kann ich sagen, ich bin froh, dass dieser Ficker, der sonst immer nominiert war mit diesen Bully-Filmen und so, nicht dabei ist. Da bin ich schon mal froh. Ah. Der hatte ja Standard Null-Punkte-Kurs.
Stimmt, Alter.
Also gleich mal zweifach Oscar-nominierten Typen Ficker genannt.
Ich glaube, du hast hier ein Highlight dabei, ne? Wahrscheinlich Armed Only with a Camera.
Ja, den fand ich krass. Vor allem wegen so ein paar kleinen Aussagen, weil der Typ ist halt ein Journalist und der wird jetzt ist in alle Krisengebiete immer gegangen mit seiner Kamera. Und der wurde jetzt in der Ukraine halt durch einen Kopfschuss aus dem Leben gerissen. Und so sein letztes Statement, was er, glaube ich, sein Bruder auf seiner Beerdigung gesagt hat, war so, ja, es ist schade, dass die Wahrheit zu sagen aktuell der gefährlichste Job der Welt ist. Mhm.
Ja, von den Botschaften her ist die stark. Auch krass. Auch krass, ja. Also wäre vielleicht auch mein Favorit. Ich fand Children No More auch echt krass, obwohl es natürlich irgendwie sehr redundant war von den Aussagen her. Aber das fand ich auch cool bei dem Thema. Ansonsten fand ich die Kategorie irgendwie relativ bescheiden, so von der Stärke der fünf Beiträge. Also gerade Perfectly Strangers, also ich mochte ja Iu mit dem Esel damals sehr. Die kann man hier überhaupt nicht vergleichen. Ja, das war für mich der schwächste Beitrag in der Kategorie.
Ja, stimmt. Bei Devil is Busy mochte ich diese christliche Komponente nicht. Fand ich da sehr schwierig, weil es da immer halt, es ging darum, dass Christen diese Klinik belagern und sie erzählt aber auch immer was von Gott. Das ging mir irgendwann richtig auf den Sack, weil es einfach nur so dieses ganze Gottkram dann war.
Und bei Children No More. Nee, bei The Devil is Busy. Dann ist schon gerade gesprochen.
War schon kurz davor, den wieder runterzustreuen.
Der Esel redet die ganze Zeit über Jesus.
Wie komme ich über das Planetarium zu Gott?
Nee, das war bei The Devil is Busy. Und bei Children No More ist halt nur die eine Seite, die gezeigt wird. Und das mag ich bei Dokus meistens nicht so gerne, auch wenn es wahrscheinlich die, sagen wir einfach nicht die richtige Seite. Es ist halt eine Seite.
Ja, aber da, Israel, aber da hast du ja mehrere Seiten. Du hast ja einmal dann die, die den stillen Protest durchziehen mit den Bildern. Und dann natürlich die krassen Opportunisten, die dann halt haten, ja. Und die anpöbeln. Also von daher hast du aus meiner Sicht eben zwei Seiten gehabt, aber natürlich nicht die palästinensische Seite. Klar, die fehlt.
Ja, mir fehlt halt die Seite daran von Israelis, die nicht so krass gegen diesen Protest sind, sondern irgendwie auch, da fehlt mir eben das Gleichgewicht, weil alles darauf zielt darauf ab, dass die, die nicht mit protestieren, sind die anpöbeln und die sind, müssen dafür sein. Und das war mir irgendwie zu.
Moment mal, also verstehe ich das richtig? Das ist im Grunde ein Pro-Israel-Film?
Naja, es geht hier um eine organisierte Gruppe stiller Protestler, wo eine Frau, die das vor allem vorantreibt, sich täglich dafür einsetzt, einfach Informationen zu bekommen an vor allem getöteten Kindern im Gazastreifen.
Aber wofür setzt sie sich denn ein?
Dafür, dass Israel nicht militärisch im Gazastreifen so hart rumrocken sollte.
Dann ist er nicht pro-Israel.
Dann ist er nicht pro-Israel, genau. Ja.
Das war die Frage, weil
der stille Protest findet halt
üblen Shitstorm kriegen.
Ja, der stille Protest ist halt, die drucken dann immer Bilder von den frisch getöteten Kindern aus, wenn sie die über irgendwelche Kontakte aus dem Gazastreifen zugeschickt bekommen haben. Und dann steht halt die Botschaft drauf, war und ist nicht mehr mit dem Alter von so und so und so weiter. Der Name vom Kind. Und das ist schon krass, Alter, was du ja zwischendurch an Statistiken dann mitbekommst. Ich glaube, letztes Bild waren 18.000 irgendwas getötete Kinder.
Das ist so hart, Alter.
Und und insgesamt irgendwie 50.000, also wirklich, Alter. Ja, und dann auch immer, wer dabei noch mitgestorben ist und was der Anlass war, das ist schon ein harter Tobak.
Okay. Ja,
definitiv. Ja, und All the Empty Rooms fand ich auch hart, weil da geht halt so ein Journalist dann in die leeren Kinderzimmer mit den Eltern, wo vorher noch Kinder gelebt haben, bevor es irgendeinen Amoklauf wieder gab. Mhm. Das ist auch schon nicht so leichte Kost.
Gute Laune-Kategorie mal wieder.
Mal wieder, ja.
Ja.
Okay.
Ja, da war der Eselfilm noch irgendwie sympathisch, wenn man es so ausdrücken kann.
Gut, aber ihr habt beide einen klaren Favoriten offensichtlich.
Ja, ich tue mich da schwer. Ich schwank da zwischen Armed Only with a Camera und diesem Children No More. Konnten
Ach so,
beiden gut was anfangen.
Was würdest du den Children No More irgendwie am besten finden?
Ja, bei mir ist es wahrscheinlich Armed Only with a Camera. Der
okay.
Hat mir schon gut gefallen.
Mhm.
Das war schon was Schönes.
So, next.
Dann nehmen wir das, was da drüber steht. Bester Animationsfilm.
Ja. Yeah.
Da können wieder mehr Leute mitreden.
Ich wünschte, ich hätte mehr gesehen, habe aber auch wieder gar nichts gesehen.
Da ist nominiert Arco, Elio, K-Pop Demon Hunters, Little Amelie or the Character of the Rain und Zootopia 2.
Mhm. Ich hab da denn gesehen? Guess.
Ich habe gar keinen gesehen. Hast du dir denn jetzt aus dem Lostopf unseren K-Pop Demon Hunters trotzdem angeguckt? Für die den hast du gesehen?
Ja, ich habe die alle gesehen.
Du hast die alle gesehen.
Ach, du hast alle gesehen. Okay, ich habe gar keinen gesehen.
Hä?
Ich fand da ein paar echt krass.
Welche?
Arco.
Ja.
K-Pop Demon Hunt, das hat mich echt positiv überrascht, Alter, weil das habe ich so noch nie aufbereitet bekommen. Ohne Scheiß, Alter. Es geht ab.
Stimme ich dir zu? Ich fand's scheiße.
Ja, aber Props dafür, dass die so eine Geschichte erzählen, Alter. Das ist super abgefahren. Und krass fand ich Little Amelie or the Character of Rain. Den fand ich mörderdeep. Und Zootopia 2 hatte ich auch eine Menge Spaß mit.
Ja.
Also tatsächlich ist Elio für mich der Schlechteste in der Runde.
Und den mochte ich auch sogar sehr.
Okay.
Na, für mich eine der stärkeren Kategorien, ja.
Okay.
Aber Arco, Alter, das hat mich so krass an die 70er Jahre Franzosen Zeichentrickfilme erinnert. So ein krasser Tribut daran.
Ja. Das ist ja auch ein französischer Film.
Ja, ja, genau. Aber von der Zeichnung her.
Animationsstil, ja, sehr reduziert halt.
Ja, Mann.
Aber deswegen nicht weniger wirkungsvoll.
Mhm.
Fand den auch krass. Ne?
Sehr.
Dennis?
Für mich dieses Jahr eine absolut enttäuschende Kategorie. Ich mochte hier fast gar nichts.
Aber ich bin der Hater, weißt du?
Kurz mal alles abgewatscht, was geht.
Ey, wie geil, Alter. Und ich werde, von mir wird immer erzählt, ich würde haten. Was zur Hölle?
Edgelord aus Osnabrück.
Ja. Wenn du keine Gefühle hast und so. Ne?
Ich habe hier, glaube ich, keinen über 7. Also dieses Jahr dünn für mich.
Klingt so, als wenn du irgendwas davon auch richtig scheiße findest?
Oder ja, Arco.
Arco fandst du richtig scheiße.
Fand ich richtig kacke.
Who hurt you, Dennis?
Fand er richtig kacke.
Also wirklich.
Who hurt you?
Als ich diese komischen Capes und diese Regenbögen gesehen habe, habe ich gedacht, verpisst euch einfach.
Okay. Oh Mann.
Er gefällt mir.
Dennis ist nicht auf dem nächsten CSD unterwegs. Also wirklich.
Okay, schade, aber ich fand, ich hatte echt eine Menge Spaß. In den 80er Jahren. Ja, da lief halt im deutschen Fernsehen, lief halt einiges von diesen französischen Animationsgeschichten.
Ja, man, klar.
Und das war für mich so Nostalgiefaktor, der da mit reingeschwungen hatte.
Ja, aber auch die Geschichte ist.
Genau, wollte ich gerade sagen, Alter. Und die Geschichte ist auch einfach geil.
Ich meine, ich bin ja eh schon am Start, wenn es um Zeitreisen geht. Ja. Also deswegen schon mal eine gute Voraussetzung.
Ja,
aber ich fand auch die Handlung richtig cool.
Total.
Hast du auch die englisch gedubbte Fassung gesehen?
Nee.
Doch. Wie kannst du dir Will Ferrell entgehen lassen? Ja, okay, gut. Vielleicht wäre das die Lösung gewesen.
Okay. Und aber jetzt, wusste ich gar nicht. Ich habe nämlich auch die französische mit.
Ach so,
richtig.
Dieses Hammer, Trio von den Verschwörungsjungs mit ihren abgefahrenen Sonnenbrillen. Das sind so Andy Samberg, Will Ferrell und den dritten habe ich vergessen jetzt.
Geil, Alter.
Aber ja, die haben da eine Menge prominente Sprecher.
Hammer.
Innen. So, die Mutter und der Vater von Arco sind Natalie Portman und Mark Ruffalo.
Das hatte ich gesehen, ne?
Ja, weil sie hat ja mitproduziert dann. Mhm. Ja.
Oh, und, Hammer.
Dann und demnach, Dennis, bist du auch kein Fan von dem Zootopia-Sequel jetzt, um Kommerzke erstmal was reinzubringen, weil den ersten Teil mochte ich ja sehr.
Mhm. Doch, den fand ich hier am besten.
Den fand sie hier noch am besten, okay.
Also der hat kriegt 7 Punkte von dir.
Ja. Aber 7 Punkte, ja.
Ich bin bei 8 dabei.
Mindestens bei 8.
Ich bin auch nicht so der Mega-Sequel-Fan, aber den kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, voll, absolut.
Super abgefahrene Geschichte.
Ja,
Mann.
Ja, den mochte ich auch. Immerhin.
Na gut, laut Dennis habe ich hier nichts verpasst.
Ja. Und laut uns beiden ist das halt mit die beste Kategorie.
Ja. Hier habe ich noch den einen oder anderen auf der Watchlist, so ist es nicht.
Welchen?
Naja, auf jeden Fall werde ich mir Zootopia 2 angucken. Ich hatte auch mildes Interesse nach der Rezension von Lee hier, von Arco.
Mhm.
Aber ich werde auch... wie hieß dieser zweite? Achso, Elio will ich mir auch angucken. Ja klar, Pixar-Film. Mhm. Aber da bin ich...
Gerade für Pixar-Verhältnisse ist der so dünn.
Ja,
achso,
okay.
Mhm. Aber also da bin ich schon echt krasses gewohnt und der war so unspektakulär.
Okay, schade.
Und so vorhersehbar und alles. Also.
Aber er basiert schon auf diesem Kurzfilm, den es schon mal gab, oder? Mit den Aliens, oder sehe ich da was falsch? Es gab doch mal so einen Kurzfilm, wo dieser Junge rausgesogen wird und das ist doch jetzt die aufgeblasene Geschichte dieses Jungen, oder?
Boah, shit. Jetzt klingelt da gerade was.
Einer von diesen Pixar-Kurzfilmen.
Ja, ja.
Stimmt.
Das kann schon echt sein.
Das kann gut sein.
Das ist nämlich das, was ich mitbekommen habe.
Boah, den habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Mhm. Ich habe die damals irgendwie alle mal gesehen.
Mhm. Erinnerst du dich nicht, wie diesen Lichtstrahl, der Junge mal so hin und her geworfen wird, so zwischen Bett und, keine Ahnung, Raumschiff? Der war ganz cool.
Mhm.
Mhm. Ja, kann sein.
Das kann gut sein. Das ist
also, wo die den so aus dem Bett gezogen haben, ist er doch immer mit dem Kopf irgendwie so gegen das Fenster geknallt, weil die den nicht erstmal aus dem Fenster gekriegt haben. Und
stimmt.
Das war schon ganz witzig.
Mann.
Ja.
Guess hat keinen von Animationsfilmen gesehen, aber hat deepes Wissen darum.
Ja. Yeah. So kennen wir ihn.
Ja, die werde ich auf jeden Fall noch sehen. Die anderen weiß ich nicht. Also K-Pop Demon Hunt, das hat mich jetzt auch nicht interessiert, aber ist, glaube ich, der erfolgreichste Netflix-Film.
Alter, ich habe den gerade gelockt.
Überhaupt.
Ja, gerade gelockt und da haut mich gleich Tom an. Hier, Drop Mac Tom.
Hat sich sofort
mokiert, ja. Ja. Warum, Digga, warum?
Was, warum?
Weil ich den nicht geil fand. Und das gelockt hatte und er hat mich wirklich, keine Ahnung, eine Minute später gleich angepinkt über WhatsApp, Alter.
Ja, viele.
Tom ist schnell.
Ja, Tom ist schnell. Hat wahrscheinlich so einen Trigger gebastelt, programmiert, Alter.
Haben, glaube ich, auch zwei Leute bei uns schon in den Lust aufgeworfen, weil die da auch voll geflasht waren, weil die gesagt haben, der ist richtig geil.
Hm.
Ja. Weiß nicht.
Lustig, der spaltet scheinbar die Nation.
Ja. Witzig. Ja, dann rezensieren wir halt den mal offiziell, sonst müssen wir den gucken, Alter.
Ah, stimmt.
Und ziehen wir den nächsten Monat, darfst du nochmal gucken.
Super.
Na toll.
Ja, stimmt, ja, wer ist hier für euch euer Wunsch? Bei mir natürlich Zootopia.
Ja gut, hier muss ich nicht zuhören.
Ah, ja. Ich schwank da echt zwischen Zootopia 2 und Arco, aber ich bin für Arco.
Ja, ach, fuck, ich fand ja auch diesen Little Amelie echt geil.
Der war auch sympathisch.
Ja, du, also für mich sind Zootopia 2, der und Arco echt so auf einem Level. Mhm. Dicht gefolgt von K-Pop Demon Hunters. Ich weiß nicht, muss mir noch was überlegen, wenn ich da vorne sehe.
Ich liebe auf jeden Fall hinten.
Ja.
Okay.
Jo.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Mhm. Dann machen wir mal mit beste Kamera weiter.
Sehr schön.
Da haben wir Frankenstein, Mardi Supreme, One Battle After Another, Sinners und Train Dreams. Und ich glaube, wir haben über alle schon gesprochen. Es ist für mich hier sehr, 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 sehr eindeutig, wer das kriegen soll.
Wieso?
Dann bin ich auf
Sagst du auch
Mardi
was?
Oder Train Dreams?
Auf jeden Fall Train Dreams.
Mhm. Train Dreams, echt, ja? Den sehe ich hier nicht vorne.
Nee, er will, aber also für ihn ist...
Ach so, für dich?
Ist kein Tipp, aber ich will, dass der das wird, weil fand ich so wunderschön fotografiert. Mhm. Selten so schön eingefangene Trauer gesehen.
Ja, ist schon Vibe auf jeden Fall, die Optik des Films. Der hat ja so ein bisschen was Entrücktes, Verträumtes und das mochte ich auch.
Ja, die positive
also,
Seite.
Das Ding ist, ich habe bis heute nicht verstanden und deswegen ist es für mich wirklich ein Negativpunkt und deswegen ist das auch kein 10-Punkte-Film, sondern ein 9-Punkte-Film. Warum braucht er dieses Format? Es macht nichts mit mir.
Ja, Mann. Hätte man
es trägt nichts zum Inhalt oder zum Narrativ bei, was ich irgendwie unterstützend als Stilmittel gut fände. Es gab wirklich Bilder, weil ich die auch stark fand, die Bilder, aber ich habe mir immer wieder gewünscht, so, oh, und jetzt
gerade
geht's
da,
auf. So.
Gerade bei Natur, Alter, ja, geht's in die Breite.
Es macht nichts mit dem Narrativ. Außer
für mich hat das was ganz Spannendes gemacht, das Bildformat, weil ich die ganze Zeit mir vorgestellt habe, dass ich diese schön gefilmten Landschaften, dass das ein Polaroid-Bild ist. Mhm. Und irgendwie hat das für mich voll funktioniert. Diese sentimentale Note mit in Kombi mit den Bildern, wie das dann aussieht. Und dann hätte man nur noch einen weißen Rahmen drum machen müssen, dann hätte es ein paar Polaroids gehabt. Fand ich schon ziemlich, ziemlich cool.
Hast du da so einen großen Filter gebaut für deinen Fernseher?
Naja, der Look war ja witzig. Auch so angelegt. Also der war ja auch wahnsinnig körnig und so. Also ist schon. Aber deswegen ist es für mich halt irgendwie so ein Firlefanz, weil es für mich nichts mit der Geschichte macht und oder weißt du, wenn wir es jetzt bei Lighthouse haben, so wo das komplette Set auch irgendwie an diese fast schon 1:1 Format Sache angepasst ist, dann macht das richtig, weil du brauchst es baut eine Enge auf, die für die Geschichte voll gut ist und so und hier oder bei Ghost Story war das ja auch so ein Ding, dass das dadurch irgendwie auch diesen beschränkten Blickwinkel vorgibt. Hier verstehe ich nicht, was das soll. Also was macht's mit der Geschichte, was wir nicht auch in strahlendem 16:9 oder noch breiter hätten haben können?
Ja, hier hat's für mich emotional voll funktioniert. Das war so, als wenn ich durch so eine Kiste mit Polaroids durchblättere und diese Bilder sehe und mir anhand dessen vorstelle, was da Trauriges passiert sein könnte oder was da geschehen ist in der Zeit. Also für mich hat das emotional funktioniert, dass das Bildformat so war.
Mhm. Cool.
Sehr langes Daumen-Kino.
Ja.
Okay.
Ja, für mich ist hier Mardi Supreme vorne, Alter. Das war so ein unangenehmer Ritt von gleich Anfang bis Ende und da trägt die Kamera halt wesentlich dazu bei.
Ja, es ist natürlich nicht zwangsläufig ein Muss, dass ein Film, wenn er jetzt den Kamera-Oscar bekommt, dass der jetzt irgendwie schnell geschnitten sein muss oder dass der jetzt irgendwie tempo- oder actionreich ist. Nee, weißt du?
Schnitt hat ja nichts erstmal mit Kamera zu tun.
Nee, der Schnitt nicht, aber ich meine, die Kamera an sich so hat jetzt nichts mit dem Tempo des Films zu tun per se. Aber ich bin dann tatsächlich auch so, meine Favoriten sind die mich dann eher durch den Film treiben. Insofern wäre ich bei One Battle After Another oder Mardi Supreme, obwohl Train Dreams für mich der beste Film in dem Lineup ist. Aber irgendwie ist es ruhig, es ist schön gefilmt, es ist mega. Aber ich mag halt so dieses, dass die Kamera dich irgendwo reinschmeißt und du irgendwo selbst die Orientierung verlierst so in einem Film. Und das haben die beiden genannten Filme mehr als die anderen Nominierten. Insofern wäre ich hier nicht bei Train Dreams, ehrlich gesagt.
Also es ist halt eh so eine grundsätzliche Frage, wie man da rangeht, weil wir sind ja alle nicht vom Fach, jetzt was Kameraarbeit angeht. Und ne, für Dennis geht es offensichtlich darum, was sind die schönsten Bilder? Wo man halt auch fragen muss, ist das Kameraarbeit
oder Location Scouts.
Ist das eben, haben die Leute von der Art Direction einfach oder Production Design eine Menge richtig gemacht, ne? Mhm. Es ist halt, das finde ich ja das Schöne beim Film, es ist halt dieses Zusammenspiel.
Und
bei Train Dreams ist sehr viel, sehr Gutes aus den Departments zusammengeflossen. Mhm. Aber, weißt du, ich könnte mir halt super gut vorstellen, dass Sinners den bekommt, wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, wer bekommt die Kamera, wer bekommt den Oscar, könnte ich mir es bei Sinners sehr gut vorstellen, weil das so zu filmen, dass du hinterher in der CGI das so hinkriegst, immer auch den zweiten neben ihm stehen zu haben und es wirkt nicht die ganze Zeit, als wären die im Greenscreen unterwegs. Mhm. Das geht halt auch auf die Kamera. So, das ist auf jeden Fall auch Kameraarbeit und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie das honorieren. Ne, aber wenn es jetzt auch, ich gehe natürlich für meinen Geschmack auch nach, was war für mich die schönste Bildsprache. So, was eigentlich auch halt mehr ins Regiedepartment fällt. Aber ich, für mich ist dann halt das so, bewerte ich bei Kamera, was Käse ist. Aber.
Ja, das ist ein bisschen subjektiv.
Es ist voll subjektiv und eben dadurch, dass wir nicht vom Fach sind, das ist alles nur Mutmaßung. Und wir müssen ja wir sprechen ja jetzt sowieso nur drüber, was wünschen wir uns oder wen würden wir für uns halt vorne sehen. Ne? So. Und deswegen kann ich den Ansatz voll nachvollziehen, dass man halt sagt, ja, das, was die schönsten Bilder sind, ist für mich die beste Kamera. Ich fand, die spannendste Bildsprache hatte Mighty Supreme. Weil der dann doch trotz der hohen Dynamik, der hatte ja auch ruhigere Phasen und er hat mit der Bildsprache schon eben was kreiert, was das Narrativ krass unterstützt. Noch nicht, natürlich lange nicht so wie Uncut Gems. Das ist für mich schon nochmal, was die Hysterie und die Enge angeht, auf jeden Fall ein Level drunter.
Fand ich auch gut, dass du das erwähnt hast, weil der ja in den Geschäften spielt, weißt du, du bist immer irgendwo drin.
Immer
so.
Eingeengt und hier hast
Supreme
du halt
Tischtennishallen und so,
das
ist ja allgemein.
Offene Arenen und Wide Shots und so, deswegen ist es lange nicht das, aber das, gerade diese Variation.
Absolut,
ist
Alter.
So
die auch ist unterschiedlich. Du bist halt auch in den schmalen Gassen dann bei Mighty Supreme auf einmal.
Ja,
oder
klar, genau.
Wegrennt auch in den kleinen Geschäften und so weiter, aber dann eben zwischendurch große Hallen.
Ja, genau.
Es ist halt insgesamt natürlich wenig statisch, ne? Es ist immer irgendwie die, also Kamera atmet immer so, selbst wenn die beiden im Bett liegen, so sind wir gefühlt over shoulder mit bei und so. Also, ne, es ist immer sehr dynamisch schon, einigermaßen. Und deswegen ist das für mich die beste Kameraarbeit.
Das ist eine gute Kamera auf jeden Fall. Ja. Also, Frankenstein ist mir schon wieder ein Witz hier, dass der nominiert ist.
Ja. Naja, aber auch da, ne? So technisch gesehen haben die wahrscheinlich schon eine Menge richtig gemacht.
Okay.
Wir haben ja vorhin gesagt, die Nominierung für den Film, die sind überwiegend ein Witz.
Na gut.
Ja, definitiv. So, dann kommen wir doch mal wieder zu persönlich vergebenen Oscars für eine Leistung von einem Einzelmenschen. Wäre es ja hier zwar auch, aber wo wir es auch aufgeführt haben. Bester Nebendarsteller. Haben wir Benicio del Toro für One Battle After Another, Jacob Elordi für Frankenstein, Delroy Lindo für Sinners, Sean Penn für One Battle After Another und Stellan Skarsgård für Sentimental Value. Ja, da ich glaube, über Jacob Elordi brauchen wir nicht mehr viel sagen. Da haben wir, glaube ich, jetzt oft genug drauf geschlagen, dass das ein Witz ist.
Also hier wird es für mich ein knappes Rennen aus zwei Leuten, aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht.
Mach doch.
Für mich sind hier nur Sean Penn und Stellan Skarsgård im Rennen. Also meine persönliche Meinung, nicht jetzt, wer es wirklich wird, sondern das ist jetzt alles, was wir in diesem Oscar-Special besprechen.
Bin ich bei dir.
Ist jetzt meine Präferenz, weil Delroy Lindo und Blood and Sinners war gut, aber jetzt nicht Oscar-worthy, Benicio del Toro genauso. Und Jacob Elordi schon mal gar nicht. Insofern Sean Penn und Stellan Skarsgård, wenn die den Oscar für die Rollen kassieren, dann kann ich es auch, wäre ich nicht böse.
Volle Zustimmung.
Ja, der würde ich auch nichts hinzufügen, sehe ich exakt genauso.
Okay.
Okay, Dave?
Volle Zustimmung, was Gess gesagt hat.
Wie siehst du das, Lee?
Also für mich sind hier 4 von 5 irgendwie Fehl am Platz.
4 von 5 sogar. Ja. Wahrscheinlich dann Champagne auch.
Ja.
Okay.
Das ist keine Oscar-Rolle, Alter. Das ist, also vor allem, also verglichen mit dem, was Stellan Skarsgård da macht, ist es einfach sehr eindimensional. Ne?
Ist die anspruchsvollere Rolle, ja, definitiv.
Zum einen das, natürlich ist es lustig und cool, was Champagne da macht. Und ich bin ja auch immer ein Befürworter, der sagt, hey, so, wenn man halt für Comedy-Rollen irgendwie, wird man tendenziell nicht nominiert. So gesehen ist das irgendwo cool. Für mich ist One Battle After Another in sehr vielen Belangen halt sehr überbewertet. Und dass da überhaupt Schauspielnominierungen dabei sind, ist für mich ein grober Witz, Alter. Weil das alles keine, also auch bei den weiblichen Nebenrollen, das sind für mich alles keine Oscar-Rollen, geschweige denn Oscar-Performances.
Ja, ich finde tatsächlich, dass wenn du so zurückblickst auf vergangene Oscar-Nominierungen von SchauspielerInnen, dann fallen dir besondere Leute aus Filmen ein, wo du sagst, so, Alter, du kannst dich nicht so richtig an die Filme erinnern, aber den Charakter, den hast du noch voll auf dem Schirm. Und so wie das damals zum Beispiel auch bei There Will Be Blood die Rolle von Paul Dano war, weißt du, wo du genau wusstest, Alter, okay, Daniel Lewis ist über jeden Zweifel erhaben, aber du kannst dich genauso an seinen Gegenpart erinnern. Und wenn ich an One Battle After Another in 10 Jahren denken würde, würde mir immer noch die Rolle von Sean Penn und einzelne Szenen mit ihm einfallen, die in diesem Film stattfanden. Insofern, finde ich, hat der den Film hier maßgeblich geprägt.
Das mag sein.
Hat das mega gespielt.
Aber ich finde halt, gemessen an anderen Oscars, die wir schon gesehen haben, ich sag dir, da hätte es Jahre gegeben, da war diese Kategorie so stark,
ja, das auf
dass
jeden Fall.
Selbst Stellan Skarsgård hier zu den Schlechteren gehört hätte oder zu denen, die es unwahrscheinlich sind. Und hier haben wir aber noch 4 andere, die gehandelt werden, wo ich mir denke, so, was soll denn das?
Allein schon, dass ich sage, 2 von 5 sind für mich hier nur legitim, weißt du, die anderen 3 kannst du, da gab's, hast du recht, da gab es Oscar-Jahre, wo du zwischen 5 dich nicht entscheiden könntest, wer den Oscar kriegt.
So, und was soll das jetzt hier?
Das ist eher dünn, ja.
Dann gleich 2 aus One Battle After Another. Also so, was?
Ja. Ja gut, Benicio del Toro macht halt, was er eigentlich immer macht. Das war jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches.
Stimmt.
Ob man jetzt hier für eine Oscar-Nominierung kriegt, weiß ich nicht. Der ist ja immer stabil. Sehe ich immer gerne. Aber es war jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst, Alter, okay, das ist Benicios Oscar-Rolle.
Ja. Und Sean Penn ist natürlich jetzt auch nie wirklich schlecht, ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass sie bei Delroy Lindo und Skarsgård irgendwie auch so ein bisschen in Richtung gehen von, die haben schon so viel sehr gute Arbeit gemacht und wurden nie honoriert, jetzt ist mal an der Zeit.
So ein bisschen,
ne? Jetzt sind sie halt in Filmen dabei, die eh viele Nominierungen kriegen und dann kann man da denen auch eingeben.
Ja, Delroy Lindo hatte aber schon Oscar-Nominierung, glaube ich, für diesen Spike Lee-Film, für den Kriegsfilm, der auf Netflix damals lief. Da war er, glaube ich, schon nominiert. Da war er schon nominiert, glaube ich, also das ist seine 2.
Im Ernst? Okay.
Spielt schon wieder in einem komischen Film mit dann.
Ja, den kenne ich ja nicht. Aber hört man auch nicht so viel Gutes.
Der Five Platz fand ich auch wirklich nicht berauschend.
Aber ich mag tatsächlich, wie scheißegal das Champagne eigentlich ist, ob man ihm den Oscar gibt oder nicht so. Weil er sitzt ja bei den Awards mit Zigaretten und so vor einem vollen Aschenbecher und der interessiert sich ja für gar nichts da hin und her. Also der hat genauso gut bei McDonald's sitzen als jetzt da irgendwie bei den Awards. Also den geht das, glaube ich, völlig am Arsch vorbei.
Da gibt es wenigstens was zu essen.
Ja.
Ja, ich denke, in dem Moment, wo du auftauchst, kann es dir nicht so egal sein, ne? Sonst würdest du halt den Brando machen.
Also Delroy Lindo ist jetzt bisher nur hier für erste Oscar.
Ist seine erste Oscar-Nominierung? Ja. Okay, dann habe ich mich da verhauen. Komisch, hatte noch im Kopf, dass er dafür auch nominiert war.
Der war für einen Saturn Award für der Five Platz nominiert.
Ach, das war's, der Saturn Award.
Nah dran an den Oscars.
Das, was du jedes Jahr immer ständig guckst.
Da ist ja immer 100%.
Da habe ich meine 100% richtig, ja, bei den Saturn Awards.
Solange es nicht die Teens Choice Awards sind, ist alles gut.
Bestes.
Ey, das wäre doch mal was. Warum machen wir eigentlich nie so 100%?
Stimmt, Alter.
Diese Stinkers Awards, oder?
Ja, Mann, ja. Bad Stinkers oder wie sie heißen.
Ja,
das wäre auf jeden Fall ein Bastard-Special.
Wollte gerade sagen, ist das nicht eher ein Ding für Dennis und Dave?
Wahrscheinlich.
Laden wir euch ein als Gäste.
Nee, lass mal.
Oh ja.
Goldene Himbeere.
Ja, alright.
Ja, gut, dann lass uns mal noch eine Kurzkategorie abhaken, nämlich bester Kurzfilm. Da sind nominiert.
Bester Kurzfilm was? Live-Action oder wovon sprechen wir jetzt?
Ja.
Okay.
Genau.
Ich
der Live-Action-Kurzfilm. Butcher Stane, A Friend of Dorothy, Jane Austen's Period Drama, The Singers und Two People Exchanging Saliva.
Na, was könnt ihr mir empfehlen?
Ich habe einen gesehen, deswegen sage ich jetzt gleich mal vorab, dann könnt ihr euch da unterhalten. A Friend of Dorothy habe ich tatsächlich relativ random zufällig gesehen, auch bevor die Nominierungen rausgegangen sind und deswegen kannte ich den dann halt schon. Ja, fand ich sehr nett.
Ja, das ist eine Geschichte, die hat man schon ein paar Mal gesehen in diversen Facetten, aber ja, ist ein netter Film. Kann man nicht hassen. Aber Dave hasst hier einen Film.
Oh ja. Jane Austen's Period Drama, Alter. Das war so gar nicht meins. Ich hasse aber auch überhaupt die Jane Austen-Dinger, Alter.
Ach so? Der eine mag keine Shakespeare-Filme und du Jane Austen generell, oder was?
Mir fällt spontan nichts ein, was ich geil finde.
Stolz und Vorteil und Zombies. Nee, das ist auch scheiße.
Gott, ich mal gucken. Na klar, ich habe ich damals im Kino gesehen, fand den ganz gut, aber ist jetzt nicht wahnsinnig hängen geblieben und ist in der Sammlung, aber seitdem nicht mehr geguckt. Ja. Also da renne ich nicht hinterher. Aber das Ding hier, Alter, und dann auf lustig gemacht. Boah, war ja voll Gehate für mich, Alter.
Ich weiß, was die vorhaben. Ich finde das Wortspiel vom Titel irgendwie ganz witzig, aber ich konnte mit dem Humor nichts anfangen. Nicht. Ja, also wirklich nichts. Also ja, es geht nicht um Period Piece auch. Es ist ein Period Piece, aber es geht natürlich um die Periode der Frau und die damit verbundene Unwissenheit des Mannes hier in dem Ganzen. Und
wie kacke der gespielt hat, Mann. Oh, kannte den von irgendwoher.
Das ist wirklich hart.
Na gut, aber du kamst da, glaube ich, besser durch als ich, ne?
Ich kam da ein bisschen besser durch, weil ich generell finde ich den Ansatz ganz, ganz cool. Mhm. Und ich glaube, bei was Stigmatisierung von der Periode angeht, da sind wir auch noch lange nicht an einem Ziel angekommen. Aber der Humor funktioniert für mich nicht, deswegen, und die Schauspielleistung auch nicht, deswegen kann ich den nicht gut finden. Mhm. Wenn der Humor bei einem kickt, findet man das, glaube ich, mega. Ich glaube, Tom hat dem auch irgendwie 4,5 Sterne gegeben oder so. Aber irgendwie, das ist halt nicht mein Humor.
Mhm. Hat Tom auch die 100%? Wisst ihr das?
Nee, glaube nicht.
Nicht ganz.
Nee, ich glaube auch nicht. Otto könnte die haben.
Ich weiß gar nicht, macht Tom immer auch so möglichst 100%? Ich hatte mich heute einiges auf dem Weg zur Arbeit gelockt und da gesehen, dass er auf jeden Fall bei den Kategorien gut dabei war.
Okay.
Ja.
Jo, aber sonst war das eine Kategorie, da konnte ich in Summe, bis auf eben Period Drama, schon eine Menge mit anfangen. Ich mochte auch Butcher Stain sehr mit der Geschichte. Auch hier wieder subtil Israeli-Palästinenser-Konflikt, weil ein arabisch abstammender Schlachter, Fleischer im Supermarkt Angestellter eben auch eine Diskriminierung erfährt, weil vorgeworfen wird, dass hier Poster von den Israeli-Geiseln dann irgendwie immer wieder abgenommen wird und auf den Boden gehauen wird. Und da wird er verdächtigt aufgrund seiner Abstammung.
Mhm.
Und was es damit aber tatsächlich auf sich hat und wie die Leute sich ihm gegenüber verhalten, das sehen wir in diesem Kurzfilm. Fand ich kurzweilig unterhalten, kurzweilig erzählt. Mochte auch die Darsteller alle sehr, ja. Also haben das gut gemacht, finde ich.
Ja, der ist auch so einer aus der Kategorie, ist an mir vorbeigezogen.
Ah ja.
Also ja, will ich in 2 Wochen nicht mal mehr wissen, das Ding.
Schließe mich Lees Meinung an, ja. Nett.
Ja.
Gut gespielt. Machen ja auch.
The Singers hat mich überrascht irgendwie, ja, fand ich den voll, Vibe ganz geil.
Ja, das
so ist so ein
auch.
Irish Pub, wo ein paar Ältere rumhängen und ein paar andere Trinker und dann geht es um einen Sängerwettstreit, wo sie eigentlich davon ausgehen, dass alle gnadenlos verkacken werden. Naja, stellt sich etwas anders dar und das fand ich super geil und die Songs waren mega.
Voll, Alter. Mochte die Atmosphäre sehr und dann die Dinger rausgehauen. Dann ist ja zeitlich, glaube ich, auch echt überschaubar, so ungefähr 15 Minuten.
Ja.
Hat mir gefallen. Und mit dem letzten, To Pay People Exchanging Saliva, konnte ich anscheinend auch mehr anfangen als du. Da war ich
ich glaube, ich werde den nochmal auf, weil ich die Idee finde ich voll spannend.
Ja.
Die ist richtig krass, dass und man Dinge das mit Ohrfeigen bezahlt. Ja,
genau. Fand ich stark gespielt. Dass der in Schwarz-Weiß gedreht wurde, hat viel für mich beigetragen bei der Geschichte, dass ich den mochte. Und ja, war abgefahrenes Ding. Ja.
Ja.
Wie auch einsteigt.
Das ist schon geil. Coole Bilder. Sieht halt auch Bombe aus, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja, Mann. Aber für mich Favorit The Singers in der Kategorie. Mochte ich am meisten.
Für mich definitiv auch.
Cool.
Das würde ich auch unterschreiben.
So, wollen wir ganz schnell jetzt Kategorien nehmen, wo Lee eine Menge zu sagen hat und wir jetzt einfach seine Meinung auf seine Meinung scheißen?
Ja, lass doch mal Casting nehmen, da hat er doch gar keine Ahnung.
Guck mal, wie gässig zurückhält der Tschüss.
Ich bin auch da, ja.
Ja, lass Casting nehmen, finde ich gut.
Ja, nee, ich würde sagen, lass uns den besten Dokumentarfilm nehmen, weil da hat Lee, glaube ich, nichts gesehen.
Okay.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, Dokus sind nur zu nahem Leben, die gucken wir nicht. Das gibt's ja
wirklich. Ey, es ist wirklich so, die Doku-Kategorien, die sind jedes Jahr stark, aber es ist auch wirklich eine Tour de Force teilweise, da durchzukommen, weil da sind immer die Themen, also man kann sie ja vorher schon würfeln eigentlich. So, wir haben 2025, gucken wir drauf, was nehmen wir für Themen? Natürlich Israel-Konflikt, Diskriminierung von African-Americans sind immer am Start und Putin ist natürlich auch am Start. Irgendwelche Shootings in der White Neighborhood sind am Start, also du hast halt wenig Feel-Good-Themen.
Mhm.
Und ja, bei Dokumentarfilmen sind nominiert The Alabama Solutions, da haben wir Solution, da haben wir das Knastthema. Come See Me in the Good Light ist ein Krebsdrama um die letzten Tage, wenn man das so will. Cutting Through Rocks ist
iranische Feministin, Feministin in Anführungszeichen.
Ja.
Und die schon stark natürlich männliche Umgebung, mit der sie sich drum schlagen darf. Auch vor allem ihrer Familie, Alter. Das war ein geiles Ding, mochte ich.
Ja. Und dann haben wir noch Mr. Nobody Against Putin. Boah, da geht es um einen Lehrer irgendwo in Kasachstan, der sich dann plötzlich im Ukraine-Konflikt etwas umorientieren muss, obwohl er eigentlich krass dagegen ist. Und The Perfect Neighbor haben wir noch. Da geht es tatsächlich um eine etwas entgleiste Karen.
Okay.
Ach ja, genau. Shooting.
Ja. Genau. Ja, das ist eine schwierige Nachbarschaft. Einen so einer weißen Karen gehen ein paar Kinder derbe auf den Sack und irgendwann stirbt jemand, der vor ihrer Haustür erscheint.
Mhm. Eigentlich, genau, es geht da um Stay on Ground, das Gesetz. In verschiedenen Bundesstaaten. Wie heißt das nochmal?
Stand Your Ground.
Stand Your Ground, wie zum Beispiel angewandt in Florida, wo eben jemand auch per Gesetz jemanden erschießen darf, der halt unbefugt auf dem Grundstück ist. Gut. Wie es tatsächlich hier ausging, erzählt die Doku zum Glück auch am Ende.
Ja. Hast du da irgendwas gesehen, Lee, aus der Kategorie?
Nein.
Okay.
Das ja, hat für mich inhaltlich, ich habe das überflogen und inhaltlich habe mich da echt nichts angemacht, weil das alles natürlich wieder auch echt kein gute Laune-Programm ist.
Das sind harte Tobak-Themen.
Ja,
für mich wäre hier kurz mein Favorit, The Alabama Solution. Die Gefängnisperspektive von den Handys der Insassen und so fand ich schon cool. Und irgendwie funktionieren auch diese Gefängnissachen in Amerika bei mir immer ein bisschen zu gut. Okay. Aber okay, Cutting Through Rocks finde ich auch großartig. Ja. Also fand ich auch großartig.
Okay. Ja, ich kann leider nicht Mr. Nobody Against Putin empfehlen. Den fand ich irgendwie ziemlich schwach. So, aus verschiedenen... Ja. Wegen verschiedener Facetten. Perfect Neighbor war solide gemacht, aber ja, für mich waren die anderen drei dann klare Empfehlungen, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Ich weiß nicht, wenn du Alabama Solution nennst, für mich ist da gleich auf Cutting Through Rocks, dann nenne ich den als meinen Favoriten hier.
Passt. Also für Guess wäre hier wenig Schönes dabei, weil viel mit Handkamera und über Handys gefilmt ist. Da hast du quasi Found Footage in Real.
Muss man
eine Optik, die dich nicht unbedingt anspricht.
Ja.
Stimmt, dieses komische Security-Video war doch letztes Jahr nominiert, oder?
Das fand ich ja sehr geil.
Ich fand das auch richtig gut.
Boah, das war hart.
Ja. Da trennen sich die Meinungen.
Ja, weil ihr keine Ahnung habt.
Das wird sein, ja.
Das ist immer ein guter Grund. Okay.
Jo. Dann hüpfen wir mal weiter. Machen wir beste Nebendarstellerin. Da haben wir Elle Fanning für Sentimental Value. Jetzt wird's lustig. Inga Ibsdotter, kann ich aussprechen. Lilias, könnte hinhauen. Für Sentimental Value ebenfalls. Amy Madigan für Weapons. Wumi Musaku für Sinners und Teyana Taylor für One Battle After Another.
Auch eine sehr
schwerst auszusprechende Kategorie,
oder?
Ja. Also würde ich ähnlich gehen wie bei den Männern. Fast 4 von 5 sind in meinen Augen hier fehl am Platz.
Ich glaube, wir haben den gleichen Tipp. Nämlich die Dame, die keiner aussprechen kann.
Die Norwegerin.
Ja, Mann.
Die war am besten, ja.
Die war super.
Finde ich auch.
Tatsächlich, die war richtig gut. Weapons, ach ja, ist auch wieder ein Genrefilm, der nominiert ist. Den habe ich eben unterschlagen, aber das ist doch keine Oscar-Rolle, Mann.
Nee, wobei Amy Madigan natürlich schon, die hat schon was Spezielles in den Film gebracht.
Genau, voll. Aber trotzdem, Alter.
Aber ich habe, die Nominierung herkam, finde ich auch spannend.
Ja, die war quasi der weibliche Nicolas Cage aus Longlegs jetzt, also naja, spannendes Ding.
Ja.
Kann man so machen.
Ja gut, aber Wumi Musaku und Teyana Taylor kann ich erst recht nicht nachvollziehen. Da ist Amy Madigan ja noch irgendwie legitim. Aber gut, die Blood and Sinners Darstellernominierungen, da waren wir ja schon sowas. Hätte es gar keine gebraucht.
Ist schon hart.
Ja, habt ihr andere Favoriten, Dave und Dennis?
Nee.
Da sind wir uns einig. Okay, dann können wir weitermachen.
Jo, dann machen wir mal das, was wir eben schon lustigerweise vorziehen wollten, damit Lee nicht mitreden darf. Bestes Casting. Da hat er ja gar keine Ahnung von, haben wir gesagt. Haben wir Hamnet, Marty Supreme, One Battle After
Another. Ich habe gesagt, wir schnell eine Kategorie machen, wo Lee eine Menge zu sagen will, damit wir die schnell abgefrühstückt haben.
Mhm. Die beiden wollten lustig sein, als du draußen warst.
Naja, ne? Das gehe ich von aus, ja.
Weil die nämlich sich sehr gut auskennen mit lustigen Sachen. Mhm. Lustigen Wortspielen.
Sind wir alle Experten.
Ja. André Hecker ist ein berühmter Podcaster. Hackt er auch ab und zu sein PC? Dave's Wortspiele, Alter. Die sind auf jeden Fall vom anderen Stern.
Ich habe gerade gedacht, Alter, welcher behinderte Fatzke haut denn sowas raus?
Wo ich gesagt habe, okay, Dave's Wortspiele erreichen ein neues Niveau, Alter.
Ja, okay, hast du sofort richtig analysiert.
Ja. Okay.
Let's go.
Was ja, haut mal raus. Wie seht ihr das hier?
Ja, soll ich nochmal alle vorlesen, oder?
Ja, bitte.
Okay. Hamnet, Mardi Supreme, One Battle After Another, Secret Agent und Sinners.
Gut, hier habe ich ja mal meinen Favoriten schon genannt. Insofern haut ihr raus.
Ja, wäre bei mir auch Mardi Supreme. Also fand ich cool besetzt. Bis in alle Rollen rein. Und bei den anderen, ich fand auch Secret Agent gut besetzt, auch weil da viele Leute dabei waren, die jetzt nicht so large sind oder die sonst gar nichts gemacht haben.
Da waren ja auch Laien dabei, die gar keine richtigen Schauspieler waren. So, das fand ich schon auch interessant.
Mhm. Ja. Ja. Aber, ja. Also, da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, war vom Casting her ein Komplettausfall, aber.
Hast du dich da mal, ist vielleicht ganz interessant, weil es diese Kategorie noch nicht gab, hast du dich da mal irgendwie so reingelesen, wonach die gehen oder was so die, wie die das angehen oder wie würdest du das angehen?
Nee, weil es gibt ja keine. Also, ich habe diverse Interviews gelesen mit, glaube ich, allen Nominierten. Nee, der von Secret Agent, den habe ich nicht gelesen. Mhm. Aber so mit allen anderen habe ich immer wieder mal irgendwo ein kleines Interview gelesen und. Es gibt halt keine Richtlinie, ne? Oder an irgendwas, woran du dich orientieren kannst, weil es jetzt eben neu ist.
Wie würdest du es machen, wenn du jetzt die Wahl hättest?
Ich habe da auch mit Hermann schon kurz drüber gesprochen, ne? Wie bewertet man ein gutes Casting? Mhm. Also es ist wahrscheinlich wie mit einem Score, wenn es dir nicht negativ auffällt, haben sie schon mal alles richtig gemacht.
Mhm. Ja, deswegen nenne ich einen anderen Film. Bei mir ist es nämlich Hamnet, weil die Besetzung von Paul Mescal und Jesse Buckley, Alter, was die in dem Zusammenspiel bei mir emotional geschafft haben, das war schon echt krass, Alter. Das war wirklich hart. Und das rechne ich jetzt einfach dem Casting hier für den Film an.
Okay, aber was macht für dich gutes Casting aus? Weil da waren wir ja gerade eigentlich.
Die Besetzung der beiden Rollen mit diesen beiden Schauspielern. Jetzt konkret auf Hamnet bezogen.
Ja, aber allgemein. Also, aber warum was ist für dich ein gutes Casting?
Ja.
Also völlig unabhängig Beispiel, von Hamnet.
Die beiden Schauspieler ausgesucht wurden für die Rollen, für die Umsetzung dieses Drehbuchs oder ja, letztendlich der Romanvorlage, die da zugrunde lag. Und das, was die gespielt haben, also die Tatsache, dass die eben besetzt wurden für diese beiden Rollen, ja, was im Ergebnis dazu geführt hat, dass die mit ihren schauspielerischen Leistungen mich so krass mitgenommen haben, finde ich halt geil.
Aber was also ist so schlecht an Timothée Chalamet, der für Mardi Supreme besetzt worden ist? Oder Leonardo
DiCaprio? Ich habe mir vorher nicht zugehört. Ich fand Mardi Supreme auch top besetzt. Bis in die kleinsten Rollen.
Ja.
Ich will hier nur einen anderen Film nennen, weil der emotional bei mir noch mehr gemacht hat, was hängen geblieben ist.
Okay.
Ist halt die Frage, inwiefern das aufs Casting geht, ne? Und nicht ja, auf die Geschichte, auf die Inszenierung, aufs Schauspiel.
Deswegen sage ich einfach nur die Tatsache, dass beim Castingprozess sich für die beiden entschieden wurde. Und die beiden halt besetzt wurden.
Hast
das
du nicht
ist das
zugehört?
Einzige.
Nö, anscheinend nicht, aber ich habe es ja nicht in Frage gestellt. Ich möchte dazu nur sagen, dass bei einem Projekt von der Größenordnung, gerade bei den Hauptrollen, da sprechen so viele Leute mit rein. Und in der Regel ist die Casterin die Letzte, die da irgendeine Entscheidung trifft. Und so gesehen gehen die Props dann eher an Produktion, Regie, und solche Departments, weil da das Casting nichts mehr mit zu tun hat. Ne? Die hat die Leute vorgeschlagen.
Ja, hat sie für
und
mich
sich nicht für die
Job
entschieden. So. Naja.
Der naja, Vorschlag allein zählt für mich halt schon, Alter.
Der ist nur das Ding ist, bei den Hauptrollen, bei einem Projekt von der Größenordnung, kommen halt solche Vorschläge nicht vom Caster. Deswegen, das ist halt dann, weißt du, wenn
ja gut,
klar
dann
ist, wir brauchen...
Papier. Ja, das
nein,
ist
weil
mir
wenn,
doch dann
wenn,
aber wurscht. Das Ergebnis hat ja für mich gezählt.
Ja, aber es geht ja hier gerade ums beste Casting.
Ja.
Ne? Wir wollen ja drüber sprechen, oder mich würde halt eben interessieren, wie geht ihr da ran? Was macht für euch gutes Casting aus? Und alles, was du beschreibst jetzt, ist eher das Zusammenspiel von sämtlichen Departments, weil es bei dir diese Wirkung verursacht hat. Und ich möchte ja aber das jetzt so ein bisschen feingliedriger wissen. Und deswegen diese Frage nach eurer Definition von, was ist gutes Casting? Und wenn du dann halt immer nur an einem Beispiel sagst, naja, wenn die so besetzt werden, dass das bei mir emotional die Wirkung hat, dann ist das das beste Casting. Da, das spielt ja, aber halt...
Ich leider falsch verstanden.
Aber das ist aber das, was du gesagt hast.
Auf jeden Fall bitte.
Ich wollte hier bewusst einen anderen Film nehmen, weil die Summe der verschiedenen oder die Ergebnisse der Departments und auch das vom Casting für mich dazu geführt haben, dass Hamnet, das habe ich noch nicht erwähnt, einfach für mich der beste Film an den nominierten Dingern ist, weil er emotional einfach mit mir eine Menge gemacht hatte. Und dazu hat eben das Casting beigetragen. War ein Department neben vielen.
Cool, aber danach ist, als wenn das die Antwort auf meine Frage ist, ist ja nach deiner Definition gutes Casting.
Nee, wenn, in dem Fall ja. Aber nicht prinzipiell.
Der Satz war noch nicht mal zu
ja,
Ende.
Ja, aber und ich weiß schon, was hast du ja gerade erwähnt. Du willst halt wissen, was die Kriterien für ein gutes Casting sind.
Genau, ja. Und?
Die sind sehr unterschiedlich.
Wir drehen uns deswegen, im Kreis.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Marty Supreme, ey, wenn Jennifer, wenn Ditti einen Oscar gewinnt, dann mega, Alter, würde ich mich mega freuen, weil hier auch unglaublich viel aus meiner Sicht gut gemacht wurde, wenn sie da eben auch mehr Entscheidungsfähigkeit hatte als bei so einem größeren Projekt wie Hamnet. Absolut. Ich will halt nur einen anderen Film nennen als Marty Supreme.
Ich glaube noch nicht mal, dass Marty Supreme größer, kleiner war als Hamnet.
Ja, wie auch immer.
Ja, okay.
Ich Na finde gut. es nicht schön.
Ja.
Gess hat das ja vorhin schon erklärt, was für ihn gutes Casting ausmacht. Jetzt würde es mich noch von Dennis interessieren.
Für mich ist es meistens ein Zusammenspiel, was so gar nicht nur immer auf die Hauptrollen geht. Bei mir geht es eher darum, es ist ein bisschen wie beim Score, wenn es mir nicht negativ auffällt, dann ist es schon mal gut. Und wenn es wirklich, wirklich sehr gut sein soll, dann sind da Sachen dabei, wo ich vorher denken würde, ob das was wird. So wie zum Beispiel Tyler, the Creator meinetwegen, der mir dann aber am Ende in der Konstruktion dann doch positiv auffällt, wo ich dann sagen würde, okay, das Ergebnis gibt euch recht, hätte ich nicht erwartet, ist gut gelungen. Also es darf auf jeden Fall nicht irgendeine Ausrutscherrolle da drin sein, wo ich sagen würde, ja, der passt danke. Mir aber gar nicht.
Danke, wenn eine Fehlbesetzung drin wäre, dann wäre das, glaube ich, schon, dann dürfte man den gar nicht nominieren. Selbst wenn der Hauptdarsteller mega spielt, finde ich, kannst du nicht ein
also gutes Casting ist für mich zusammengefasst, wenn ich keinen dabei habe, wo ich sage, was soll das denn?
Ja.
Und sehr gutes Casting ist, wenn jemand dabei ist, bei dem ich dachte, was soll das denn, der dann aber am Ende passt wie die Faust aufs Auge. Dann bin ich happy.
Na, interessant.
Voll.
Okay. Ja, welcher ist es denn bei dir, Lee?
Ich tue mich da enorm schwer, ne? Also, weil eben mein Kriterium ist, wie ihr jetzt auch alle gesagt habt, wenn da nichts negativ auffällt, haben die schon definitiv alles richtig gemacht. Aber ich kenne ja auch die Prozesse ein bisschen und deswegen ist das super schwierig, finde ich. Mich interessiert auch, ob die da ein bisschen was zu sagen werden bei den Oscars, weil es jetzt eine neue Kategorie ist und die dann unter Umständen auch für Zusehende mal das so definieren. Ne? Aber die werden natürlich auch nur sagen, Casting ist halt eben das Zusammenbringen und das zum Leben erwecken dieser Figuren vom Papier zum Schauspielenden. Und das ist aber eben halt gerade bei so Hauptrollen, ne, wir lesen
steht
ja dann.
Steht und fällt damit, Alter.
Naja, und vor allem ist es halt in den seltensten Fällen eine Casting-Entscheidung. Also, weißt du, sondern das ist dann eben, oder eine Entscheidung von der Casting-Person, weil das in der Größenordnung einfach bei, gerade bei den Hauptrollen halt Kohle. Die Studios entscheiden. Also, ja. Ey, wir werden sehen. Also, ich glaube, Nina Gold, die hat schon ziemlich alles gewonnen, was du im Casting-Bereich gewinnen kannst. Das wäre wahrscheinlich folgerichtig, wenn die den kriegt. Und dann wäre es Hamnet.
Ja. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter im Hinblick auf die Zeit und machen mal ein paar Kategorien, die ein bisschen schneller gehen. Nehmen wir mal bester Ton.
Ja.
Formel 1 oder F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners und Sirat. Den hatten wir bisher noch nicht dabei. Haben wir wahrscheinlich aber fast alle gesehen, oder?
Ja, bin ich auch gut aufgestellt, außer Sirat. Den will ich aber unbedingt noch sehen. Und zwar wahrscheinlich noch vor den Oscars.
Ja, mach mal, weil der gerade, was Sound angeht, schon echt interessant ist.
Ja, den habe ich ja noch vor der Nominierung auf dem Schirm gehabt. Also da hat mich der schon interessiert.
Ja, hier habe ich einen relativ eindeutigen Favoriten, und zwar F1.
Ja, ich auch.
Geht mir genauso. Minisnap für mich war halt, obwohl ich den Film echt nicht so geil fand, aber Tron Ares, den habe ich hier soundtechnisch vermisst. Hätte man aus meiner Sicht hier auch aufhören können.
Ja, okay.
Jo, aber F1, auch von mir.
Okay.
Lee? Hast du einen Favoriten?
Hast du einen Favoriten?
Also, wahrscheinlich Sinners, weil ich diese eine Sequenz, wo so die Musikstile ineinander fließen und so, die hat mich halt so umgehauen, obwohl ich den Film insgesamt schon hart überbewertet finde, war das sehr beeindruckend. Ja, was Sirat macht, ist auch wirkungsvoll, aber halt eben für mich so ein bisschen auf die 12.
Okay. Aber es ist schon interessant, dass in diesem Jahr so die internationalen nominierten Filme auch in anderen Kategorien auftauchen, was sonst, glaube ich, nicht so häufig der Fall war.
Naja, das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, so ein bisschen geöffnet in die Richtung, ne? Weil wir das dann immer wieder hatten.
Ja. Finde ich gut. Ja, Wagner Moura ist ja auch Sirat und vorhin hatten wir auch hier, da war doch noch eine Nominierung irgendwo.
Na, Sentimental Value.
Ja, Sentimental Value, genau, ist ja auch international nominiert.
Ja,
genau,
vielen.
Schon interessant.
Ja, machen wir mal gleich mit dem Schnitt weiter. F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value und Sinners.
Jetzt möchte ich schon wieder von euch wissen, was für euch einen Schnitt ausmacht.
Ja.
Das kann man wahrscheinlich wieder zusammenfassen. Oder wenn es dir nicht so negativ auffällt, dann ist es schon
dann
mal gut.
Ist gut, ja.
Aber wenn es dir positiv auffällt, ist es natürlich umso besser. Dann sagst du, Alter, wie geil waren die Schnitte eigentlich?
Na, da muss ich immer so ein bisschen differenzieren, weil manchmal sind Sachen, sollen gut geschnitten sein, ist aber nicht für mich manchmal so bei Matchcuts nicht so geil, dass ich das total abfeiere. Manchmal ist das ganz cool gemacht und manchmal ist es einfach eine unnötige Spielerei. Da muss ich immer so ein bisschen abwägen, was mir da gerade gefällt oder ob es mir auf die Nerven geht.
Lies mal die Nominierten vor, hast du noch nicht gemacht.
Doch.
Hast du gemacht? Okay.
10 Sekunden.
Ja, für mich war halt das Zusammenspiel mit der Kamera bei Marty Supreme einfach ausschlaggebend dafür, dass es so ein wilder Ritt bei mir war, der einfach auch was ausgelöst hat, Alter. Und deswegen muss ich hier konsequenterweise auch beim Filmschnitt Marty Supreme nennen.
Ja, bin ich dabei.
Ich glaube, ich wäre ja bei F1 tatsächlich. Bei Schnitt.
Auch legitim.
Weil alles, was so wirklich die Dynamik eines Films angeht, das hat ja schon, also du warst ja richtig im Cockpit mit drin, so bei dem Film. Und das muss man eben lassen. Also Schnitt hat hier schon A-Game gebracht.
Ja, ja, das ist richtig, dadurch ein echt ein geiles Gefühl für Geschwindigkeit, dass irgendwie so Top Gun auf Rädern.
Ja, Mann.
Das ist schon cool.
Ist ja auch das komplett gleiche Team, ne? So gesehen ist es eigentlich auch frech, dass das F1 nicht für Kamera nominiert ist.
Voll, ja.
Weil das ist schon, genau dieses Zusammenspiel war bei F1 im Kino halt echt die Macht. Also das hat schon ordentlich geballert.
Fliegen die eigentlich bei Top Gun eine F6? Das wäre dann für das Team nochmal gut. Dann können sie Zahlen dazwischen auch noch füllen.
Nicht schlecht. Ja, Marty Supreme, One Battle After Another, so die Kamera, Blood and Sinners und Sentiment Value fand ich toll, aber Schnitt per se würde ich jetzt hier nicht unbedingt hervorheben.
Ja, aber siehst du, das ist halt witzig, ne? Weil da man hört raus oder ich höre raus, guter Schnitt ist für dich einer, der eine Dynamik erzeugt.
In dem Fall, ja.
Ja, also in jedem Fall offensichtlich, weil Sentimental Value ist natürlich ein wahnsinnig ruhiger Film im Vergleich zu F1. Und er ist offensichtlich trotzdem so gut geschnitten, dass die Leute aus ihrem Fach gesagt haben, das Ding muss man Oscar nominieren.
Ja, aber es gab tatsächlich in der Vergangenheit auch Gegenbeispiele von Filmen. Ich glaube, Good Night and Good Luck ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, was ein ruhiger Film ist, der, glaube ich, auch für besten Schnitt oder so nominiert war und was ich sensationell fand. Weil das sind so Filme, wo ich gesehen habe, weißt du, wo so eine gewisse Dynamik zwischen zwei Personen entsteht so, und du hast teilweise so ein Kammerspiel. Da habe ich auch schon teilweise Oscar-Nominierungen gesehen, wo ich gesagt habe, da kann ich voll nachvollziehen. Also es muss nicht immer diese
Action sein. Ja, es ist halt so eine Bauchentscheidung, ne?
Ja, dass ein bisschen man schon.
Eben, und deswegen frage ich halt gerne so gezielt, weil das schon auch spannend ist, wenn man das für sich mal definiert, wann ist es denn für mich gut? So, oder wie muss es sein, dass ich es gut finde? Und
ja, ist auf jeden Fall interessant.
Dann würden tendenziell halt, wenn es jetzt nur um Dynamik geht, würden halt ruhigere Filme rausfallen. Ne? Und ich finde aber gerade bei nicht Sentimental Value macht der Schnitt. Und das weiß ich jetzt auch wieder nur wegen diesem Screening, wo ich war für die European Film Academy, wo dieses Q&A im Anschluss oder wo die drei, die halt erzählt haben, das ist nämlich auch der Typ, der die Filme schneidet. Der ist in der Regel schon mit bei, wenn die das Drehbuch schreiben in diesem Klüngel. Ah, ja. Und am Set auch immer wieder mal und so, aber er sagt, eigentlich beginnt meine Arbeit natürlich erst, wenn das gedrehte Material da ist. Mhm. Aber die kommunizieren mit ihm halt schon stark im Vorfeld, eben auch im Hinblick auf, wie erzählen wir die Geschichte, weil er, das für ihn und seine Arbeit wichtig ist. Und ich finde das so krass, wie die es bei Sentimental Value hinbekommen haben, weil dieses zwischen den Zeilen erzählen, was Trier macht, da muss der Schnitt halt genauso mitziehen. Ja, und das finde ich schon geil, weißt du, wenn wir diesen Moment haben, wo der Vater das erste Mal im Haus ist und sie kriegt das mit über was wir vorhin kurz über einen Satz in Form einer Backstory gehört haben, dass die darüber immer Leute unten belauschen konnte und so mit dem Ofen, und sie steht vor diesem Ofen mit dem Kind und wir kriegen gerade über den Ofen mit, dass jetzt unten der Vater ist und so. Das zählt für mich halt auch irgendwie rein, dass das gut geschnitten ist, weil es halt voll viel mit der Erzählung macht.
Auch alleine ja schon immer die Darstellung von dem Raum und der Schnitt dazu, ja, wo sich seine Mutter umgebracht hatte.
Ja, genau, eben. Also so wann, der Schnitt entscheidet halt, wann platzierst du welche Informationen auch, ne? Also klar, das Drehbuch gibt das natürlich stark vor, aber du kannst da halt im Schnitt, das sagen ja viele, also Film wird dreimal erzählt, so, ne, geschrieben beim Dreh und dann halt im Schnitt entsteht der Film jedes Mal neu und du kannst da halt was komplett anderes draus machen. Deswegen schon spannend. Würde euch bei Sinners irgendwas positiv auffallen, was Schnitt angeht?
Ja, auch die Szenen dann im Club fand ich.
Ja, das ist halt auch wieder diese Montage, ne? Was wirklich geil gemacht ist.
Aber ich weiß, dass der zum Beispiel auch, wo die sich draußen so versammeln und so weiter, und wo die dann anfangen zu singen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, im Haus und dann wird so ein bisschen hin und her geschnitten.
Springen wir raus und
da springen wir raus und wieder rein und so. Das fand ich schon auch recht dynamisch. Also fand ich schon auch gut. Da habe ich mich auch überlegt, weil das fand ich soundtechnisch auch gut. Dass wir erstmal innerhalb von das Haus sind und dann sehen wir dieses Grummeln und dann manifestiert sich ja so ein Singen draußen und dann merken wir, okay, da ist draußen irgendwas.
Ja.
Also es,
das fand ich,
die technischen Kategorien waren schon gut bei Sinners.
Ja, und ich finde, auch wenn ich One Battle After Another so überbewertet finde, kann ich es voll verstehen, dass der in dieser Kategorie auftaucht, weil gerade diese anstrengende Sequenz mit dieser völlig beknackten Mucke und dann parallel dazu haben wir diese lange Autofahrt und wie das unterschnitten ist, war schon auch sehr geil gemacht. Also er erzeugt halt eine Wirkung, ne? Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, steht auf dem anderen Blatt.
Tut er. Okay.
Jo.
What's next? Also dein Favorit? Was wär's?
Was Schnitte angeht, ich sag mal Sentimental Value, aber ich kann mir vorstellen, dass One Battle After Another den bekommt.
Mhm. Alright.
Ja, dann springen wir mal zu etwas vielleicht Greifbarerem. Nehmen wir mal das beste adaptierte Drehbuch. Da haben wir Bugonia, Frankenstein, Hamlet, One Battle After Another und Train Dreams. Hm. Ja. Auch da haben wir wieder so eine ähnliche Kategorie für mich wie bei den Nebendarsteller und Darstellerinnen. Da fallen für mich hier ein paar einfach schon irgendwie raus. So Frankenstein, warum? Also, weiß ich nicht. Mhm. Ist aber auch schwer, einen Favoriten hier für mich zu greifen.
Mhm. Ja, im Pragi wieder vor. Bei mir halt einfach die Geschichte, die für mich echt Bock gemacht hatte, sich mal mit William Shakespeare mehr auseinanderzusetzen. Deswegen Hamlet.
Mhm. Ja, bei mir ist es wahrscheinlich Train Dreams.
Guess?
Ich denke, die Stärke von Train Dreams ist nicht das Drehbuch, wenn du mich fragst. Weil die Story an sich und das, also so die, das Drehbuch muss irgendwie für mich so ein Komplettpaket sein, finde ich, so aus allem, was da passiert. Ich finde tatsächlich, dass Train Dreams im Dreh selbst mit dem Vibe und der Kamera so und dem Schauspiel hat es letztendlich den Film ausgemacht. So. Deswegen fiel er mir auch schwer, da eine Handlung zu beschreiben oder irgendwie zu erzählen, worum es da letztendlich geht, weil du musst ihn irgendwie gesehen haben, im Gegensatz zu den anderen Filmen.
Oh, ich finde schon, also dieser Moment, wo da nochmal kurz Hoffnung aufkeimt, ne, ist bitter, Alter, und das ist natürlich auch das Drehbuch. Also.
Ja, ja, klar. Aber Hamlet wiederum nimmt ja eine bestehende Geschichte und macht daraus irgendwie so was Eigenes, wie, ohne jetzt die Vorlage zu kennen oder so, aber
Weißt, es ist ja ein Roman. Es gibt ja wirklich nur ganz wenige Fakten, die bekannt sind über William Shakespeare und sein Leben.
Ja, ja.
Und das wurde ja in diesem Roman verwurstelt.
Ja, und er nimmt halt diese Fakten aus diesem Leben von William Shakespeare und aber
das
trotzdem,
sind aber wirklich nur ganz, ganz wenige.
Das sind wenig Momente?
Ja, das ist wirklich...
Ganz kurz, sie in diesen beiden Fällen, also jetzt bei Hamlet, das haben zwei Frauen geschrieben.
Ah, ja, stimmt, ja. Maggie O'Farrell und Chloe Zhao, richtig. Ja. Wahrscheinlich wäre ich auch bei Hamlet.
Ich auch. Also, ja, weil das haben die schon gut hinbekommen. Ich kenne natürlich die Vorlage nicht, aber allein basierend eben auf diesen paar Infos, die du halt zu Shakespeare hast, dann so eine Geschichte draus zu machen, die schon echt nahe geht, haben sie gut gemacht, ey.
Haben sie gut gemacht.
Ja.
Und ich habe nett gut gemacht.
Ja, super. So, ich hab Bock auf ein bisschen Hass. Bester Filmsong.
Bester Filmsong, ja. Ich hab
zum Glück nicht hier Dingsbums dabei, Alter.
Das hätte ich natürlich im Auto hierhin, hätte ich mir natürlich alle anhören können hier, die Songs, aber ich kenne keinen einzigen von denen.
Ja, da haben wir einmal Dear Me aus Diane Warren, Relentless, Golden aus K-Pop Demon Hunters, I Lied to Your Sinners, Sweet Dreams of Joy aus Viva Verdi und Train Dreams aus Train Dreams.
Ach so, natürlich, den Nick Cave Song, ja, den habe ich ja mitbekommen im Nachspann, logisch, den kenne ich.
Welcher war denn der Song bei Sinners, I Lied to You, wo kam der?
Boah, shit.
Wisst ihr das auch nicht?
What a lie to you, baby.
Ey, genau, den Ohrwurm hatte ich auch gerade, Alter. Ich wollte auch schon singen, Guess, danke.
Ich hab sie abgenommen. Mir fällt noch einer ein. I lied to you and that's the truth. Meatloaf.
Hammer. Hast du einen Blanko-Vertrag da? Ich würde gerne Guess unter Vertrag.
Blanko vor allen Dingen. Warum ein Blanko, Alter?
Wegen Roberto.
Ah, jetzt. Er geht mit. Ich erhöhe.
Ja, Mann, voll Race, die platten Witze hier. Und gleich kommt das All-In von Dennis.
Ja, ja. Bin gespannt. Dennis sucht seine Chips zusammen.
Hat nichts mehr.
Er passt, Alter, er passt.
Trommel ist leer. Kommt nur noch Luft.
Okay, also haut raus, eure Favoriten.
Wie ist denn dieses, also ich kenne den Song tatsächlich nicht, aber ich habe gehört, hier Demon, K-Pop Demon Hunters ist der übelste Ohrwurm aller Zeiten und so. Ist das wirklich so ein übler Ohrwurm?
Ist schon sehr auf Ohrwurm getrimmt.
Mhm. Okay.
Ja, ist schon
aber auch der Soundtrack,
Alter. Pop-Brett. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist, sei mal dahingestellt, aber es ist schon ein Pop-Song, der funktioniert.
Okay.
Ja.
Und die anderen Songs, was sind das für Songs? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Schnulzen? Also
ich muss mal kurz hasslos werden. Ich glaube, darauf hatte Dennis angespielt.
Darauf habe ich richtig Bock.
Ey, Alter, das ist eine absolute Frechheit, was hier abgeliefert wurde mit dieser Doku Diane Warren Relentless, ja, in der sie sich eigentlich nur darüber ausheult, dass sie noch keinen Oscar bekommen hat. Ich zoll ihr echt so wahnsinnig viel Respekt dafür, was die geschrieben und auch komponiert hat.
Mhm.
Aber das hier, Alter, was ist das für ein Film, Mann? Das ist so eine Frechheit von Anfang bis Ende. Das ist einfach nur ein Werbefilm über ihre Trauer, ihr hartes Leben und dafür, dass sie halt immer noch keinen Oscar gewonnen hat.
Dear me.
Hey.
Ja. Das ist sogar, ey, in dieser Doku
warum dann nicht
fällt
poor me?
Original der Satz, dass sie noch keinen bekommen hat. Das ist so krass.
Ja.
Also es wird halt wortwörtlich gesagt, dass das ihr größtes Ziel ist, den zu bekommen und dass sie den unbedingt haben will und aus bei manchen Sachen super Unverständnis zeigt, dass sie den dafür nicht bekommen hat.
Und die arme Frau leidet unter Asperger-Syndrom, ja. Sie hatte doch damals schon mit ihren Eltern zusammen immer wieder die Oscar-Nacht angeguckt und hat deswegen auch so eine Bindung dazu, ja.
Ach,
und
ich würde es ihr schon gönnen, Alter, weil ich mir halt, wir haben doch schon vorletztes Jahr gesagt, jetzt gebt ihnen den doch endlich.
Damit wir unsere Ruhe haben, weil die auf die
Argumente sind. Wie viele über 30 oder so?
16 oder so.
Die 16.
Ah, 16, genau. Ja, gut.
Ich würde mich freuen, damit es auch einfach endlich mal aufhört.
Ja, damit es vorbei ist einfach.
Meinst du, danach schreibt sie nichts mehr?
Nee, aber dann kommt vielleicht weniger Oscar-Nominierungen rein. Mhm. Weniger Filme, die ich mir reinziehen muss, auf die ich keinen Bock habe.
Und wegen mir habe ich die schlimmsten Filme gesehen in den letzten Jahren. Hier Tell It Like a Woman oder wie der hieß, bei dem ich mich gerne erschossen hätte, als ich den geguckt habe.
Wie hieß mal dieser Bibelfilm, dieser Christian-Film, Alter? Der war doch auch so grauenhaft.
Haben wir doch vorhin.
Ich weiß, ich kriege die alle nicht mehr zusammen, aber wegen mir habe ich mindestens vier Scheißfilme gesehen.
Nicht der? Nee.
Jo, also genug gehatet. Boah, Alter, was will ich denn da nehmen? Ich mag Nick Cave. Ich bin bei Train Dreams.
Ja.
Ich sag Sinners. Raphael Sadiq, Alter.
Ja, das stimmt schon. Auch geil.
Ja, Raphael Sadiq von Tony Tone.
Ja. Jo, next. Beste visuelle Effekte. Avatar, Fire and Ash, F1, Jurassic World, Rebirth, The Last Bus und Sinners.
The Last Bus taucht halt zum ersten Mal auf.
The Lost Bus heißt er halt. Dann versuchen wir es zumindest mal mit den richtigen Filmtiteln.
Ach so.
Das stimmt.
Ja,
das haben wir jetzt mal geglaubt.
Aber
Dennis hat verpasst. Dennis hat im Vollsuff so oft den letzten Bus verpasst.
Ja, wahrscheinlich.
Ist wahrscheinlich so hängen geblieben.
Der Film fühlt sich schon noch an wie der letzte Bus, das muss man schon sagen. Also,
das ist auf jeden Fall.
Ja, ja. Okay. Das war ein Unfall, weil das war unbeabsichtigt. Also ich, da hatte ich noch größere Ambitionen.
Also wie, warum? Wegen Matthew McConaughey auch? Oder?
Ja, das, der war schon ein Argument, auf jeden Fall.
Du wolltest alle Filme sehen oder was am Anfang? Oder?
Ja, anfangs dachte ich, jetzt komm, das schaffst du, weil ich hatte ja schon vor den Oscars eine Menge davon gesehen. Hart, und dann habe ich aber gesehen, was da noch mit bei war und dachte, lass mal lieber. Aber den habe ich eben noch gesehen und bereue es. Also,
ist nicht der Rede wert?
Nee, Alter. Vor allem, also es geht um ein großes Feuer, was ausbricht. Da in Kalifornien halt, ne, so, und er ist mit dem Bus halt mittendrin voller Kinder und muss sie da irgendwie durchs Feuer halt rausfahren. Und es mag ja sein, dass das gute CGI ist, weil du halt die ganze Zeit überall um dich rum Feuer hast. Für mich sieht's aus wie diese typische Streaming-CGI, weißt du, die wir bei Netflix und Co. kennen und hassen.
Ja, die du eher negativ immer aufführst.
Eben.
Ja.
Und diese, wie der Film erzählt ist, dass du halt permanent um dich rum Feuer hast, sorgt für eine Orientierungslosigkeit, die halt bei mir dafür gesorgt hat, dass mir das alles völlig am Arsch vorbeiging und der Film so überflüssig ist.
Und bei mir war es noch der Fakt, warum er mir am Arsch vorbeiging, dass es einfach so eine übertriebene Scheiße war.
Ja, aber
es ist
ja angeblich eine wahre Geschichte.
Ja,
ne?
Aber doch nicht bei, ja, da stellst du nicht Personen so nah ans Feuer, das ist da... Würde verbrennen, Alter.
Ja.
Also die Realität wird da absolut mit Füßen getreten.
Ja, also.
Und nicht nur wegen des CGIs, Alter, was ich auch unterirdisch fand.
Ja, ja. Aber ich kann hier einige Nominierungen nicht verstehen.
Ja, Sinners raff ich auch null.
Ja.
Ist mir da eher negativ aufgefallen. Nein,
ja, also, aber das Ding ist, ich kann mir halt vorstellen, dass es diese permanent haben wir Michael B. Jordan zweimal im Bild, das fällt halt auch in den CGI-Bereich. Aber ich finde auch, spätestens wenn die Vampire auftauchen, wird die Nominierung halt eine Frechheit. Weil die sahen wirklich scheiße aus.
Ich bin bei F1, da fällt es mir nicht negativ auf.
Jo, gehe ich mit. Geht mir auch am wenigsten auf den Sack, der Film.
Habt ihr denn jetzt mal, auch wenn der Film jetzt, aber die CGI bei Avatar, hat jemand gesehen? Ihr habt euch Avatar angeguckt.
Ja,
mal
optisch ist,
ja.
Und
das Einzige, was ich an dem Film abgewinnen konnte, war die Optik. Das ist natürlich wieder top, Alter.
Aber dann geht doch die Nominierung klar, oder?
Ja, eben. Und dann müsste das doch auch der Oscar sein.
Ja.
Okay.
Oder? Also, weil der Film ist ja nahezu komplett CGI.
Ja, ich habe halt nur keinen Bock, dass Avatar den gewinnt. Ich bin hier emotional bei F1.
Ja, gut.
Ja. Okay.
Ja.
Weil ich meine, auch die CGI bei Jurassic World war richtig gut.
Ja, voll.
Ja.
Finde ich auch optisch.
Das sah fett aus, auf jeden.
Fand ich auch.
Und Avatar wird bestimmt auch ordentlich aussehen.
Mhm. Ja, das tut er. Das ist das Einzige, was er schafft.
Ja. Okay, Gus, hast du da einen Favoriten?
Keine Ahnung hier, wirklich.
Hm.
Hier habe ich echt keinen Favoriten. Bei F1 wusste ich jetzt auch nicht, gar nicht, wo die Spezialeffekte oder wo die visuellen Effekte jetzt letztendlich sind. Also um den jetzt als Favoriten zu nennen.
Naja, also kannst dich darauf verlassen, dass Brad Pitt nicht all diese Szenen selber gefahren ist. Ne? Also der saß im Auto, aber der hat sich wahrscheinlich nicht 5 Millionen Mal überschlagen und sonst was.
Vielleicht war es ein Stuntman.
Colt Sievers am Stirre, Alter.
Nee, hier fällt es mir wirklich schwer, weil Jurassic World...
Also wie kannst du denn sagen, du kannst bei F1 nicht erkennen, wo die CGI ist?
Ja, ja, an manchen Stellen bestimmt, aber jetzt nicht so... Weil
ja, die haben auch nicht in einem echten Rennen gedreht und so weiter. Also
was
glaubst du denn... Da ist ja so viel reingebaut, Alter.
Du hast
ja
meine Illusionen, Alter, von
dem Film. Mann, ey, Gess hat wirklich einfach zu viel ein Colt für alle Fälle gesehen.
Ja.
Also raub ihm bitte nicht die Illusion.
Okay, entschuldige.
Rauben sie nicht. Nee, keine Ahnung. Also Jurassic World war jetzt für mich auch so more of the same. Vom, kannst jeden Jurassic Park eigentlich nominieren, weil die waren ja alle immer gut vom CGI.
Ja.
Kein Plan. Wirklich.
Na gut.
Ich nehme jetzt F1 aus. Langeweile.
Sehr schön. Dann machen wir mal den besten animierten Kurzfilm. Dann haben wir alle Kurzfilme durch. Da sind nominiert Butterfly, Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan und The Three Sisters. Das ist tatsächlich mal eine ganz kuschelige Kategorie geworden.
Hattest du davon was gesehen, Lee?
Nee, leider nicht. Was heißt kuschelig in dem Kontext?
Da ist jetzt nichts bei, wo man am Ende mit irgendeinem schlechten Gefühl rausgeht, weil manchmal sind da ja auch so animierte Kurzfilme, wo du am Ende denkst,
Na gut, Papillon, vielleicht noch am ehesten.
Ja, der noch am ehesten, ja, genau. Aber eigentlich haben die schon alle irgendwie eine, entweder eine Naturbotschaft oder irgendwas Humanistisches, was sie mitbringen, wo man sich irgendwie dann am Ende mit einem ganz guten Gefühl noch rausgeht. Oder so wie bei meinem Favoriten, wo ich mich vollkommen wiedererkenne, bei Retirement Plan, wo es einfach darum geht, das mache ich, wenn ich alt bin, schaffe ich jetzt nicht, dann mache ich das, das, das. Das heißt, dann wird halt so gezeigt, wie er in der Rente einfach versucht, alles zu machen. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert.
Ziemlich einfach gezeichnet, aber sehr sympathisch erzählt. Ja, da waren für mich auch alle gut. Ja, der Schwester hat hier 7 Punkte von mir bekommen für Evergreen.
Krass.
Auch der, eher top animiert, aber inhaltlich jetzt nicht mein Favorit. Ich mochte ja sehr das Mädchen, das Perlen weinte, weil das halt hier wieder Stop-Motion ist.
Ach, cool.
Ja.
Der sieht richtig gut aus.
Dem zoll ich dafür einfach Respekt und die Geschichte hat mir auch gut gefallen.
Ihr könnt ja tatsächlich mal Werbung machen für den Typen, der dessen Letterboxd-Liste ihr geklont habt, der alle Verlinkungen auch hinzugefügt hat zu den Kurzfilmen und zu den Dokufilmen und wo man was gucken kann und so für diejenigen, die vielleicht da filmmäßig aufholen wollen.
Also ich habe einfach nach Oscars 2026 gesucht und dann drückt man auf Lists und dort ist es der zweite Treffer bei mir gewesen. Die Liste ist von André.
André. Also wenn ihr die Liste von André aufruft, der hat auch die Links zu den jeweiligen Filmen da mit drin. Das ist sehr hilfreich.
Ah, ob legal oder nicht legal, scheißegal jetzt gerade hier.
Okay.
Weil dieses Jahr war es übrigens mal ganz geil, weil gerade bei animierter Kurzfilm gab es eine Internetplattform, die arbeiten zusammen mit dem Channel Oscar Death Race von Reddit und haben da eine Subkategorie, da konnte man völlig legal, nur muss sich nur kurz anmelden, alle 5 animierten Kurzfilme schauen.
Genau, wir haben mit unseren Daten bezahlt.
Okay. Das war ausnahmsweise mal ganz praktisch. Das, was sonst immer der New Yorker häufig gemacht hat, wenn du da mit dem VPN dich bei YouTube reingeklatscht hast, dann hat sie schon mal 5, 6 weg. Ja. Da haben die dieses Jahr ganz gut gearbeitet.
Okay, nice.
Jo, dann gehen wir mal weiter zu beste Filmmusik. Da könnte es auch wieder ein bisschen Hass geben. Da haben wir Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another und Sinners. Ich vermute, mindestens einer hier findet, One Battle After Another ist keine legitime Nominierung.
Da habe ich tatsächlich eine edgy Meinung, aber da könnt ihr in die Rezension reinhören. Aber ich fand den Score ja sensationell von One Battle After Another, weil der eben komplett,
fand den auch gut.
Weil der komplett atypisch ist und anders als andere Scores. Und für manche war es gedudelt, für mich war es irgendwie mega gut in dem Film. Mir fiel das positiv auf.
Mir ist ja gar nicht so aufgefallen, bis mich irgendwann daran erinnert habt, dass der auffallen soll. Und dann ist er mir aufgefallen. Vorher ging das bei mir so durch.
Okay.
Abgefahren.
Ja, Frankenstein, sehr klassisch, Alexandre Desplat, aber das ist tatsächlich einer der positiven Aspekte so in dem Film, wo ich sagen würde, dem Score ist jetzt nichts irgendwie vorzuwerfen.
Mhm. Ja.
Ich liebe ja Max Richter.
Das Score war schon auch echt gut.
Stimmt schon.
Ich mag ja auch Ludwig Göransson. Ich fand ja auch den Soundtrack zu Black Panther, Wakanda Forever, aus dem Film auch echt was Gutes gemacht. Aber wer Sinners ist, der mir jetzt nicht so wahnsinnig hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen.
Aber um ehrlich zu sein, also jetzt wieder, um mich jetzt meinen Favoriten zu nennen, so, wenn du mich jetzt gefragt hast nach Blood and Sinners und Bugonia, ich kann mich nicht mehr an den Score erinnern. Und Frankenstein und Hamlet werde ich in 3 Monaten auch nicht mehr wissen. Aber One Battle After Another wusste ich halt genau, wie mancher.
Ja, Bugonia war halt auch wieder so sehr. Ne, mit diesen, wie heißt denn das?
Atonal.
Atonal, genau. Ja. Aber das ist mir bei Poor Things halt noch mehr hängen geblieben. Ich habe die Erinnerung, dass es relativ auf dem gleichen Niveau war. So.
Das ist ja zu lange her, okay.
Ja. Gut, ich habe Merz für Max Richter und Hamnet.
Okay.
Ja, ich gehe mit Sinners für den Southern Flavor.
Der Southern Flavor. Wie sieht es bei dir aus, Lee?
Ich würde wahrscheinlich zu Hamnet tendieren.
Okay. Und nur, weil der Richter heißt.
Aber mit I geschrieben.
Nur deswegen.
Nur deswegen.
Okay.
Ja, dann hüpfen wir mal weiter und nehmen die beste Hauptdarstellerin. Da haben wir Jessie Buckley für Hamnet, Rose Byrne für If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson für Song Sung Blue, das ist mein absoluter Zungenbrecher, Renate Reinswe für Sentimental Value und Emma Stone für Bugonia. Ja, da habe ich eine ganz, 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 ganz klare Favoritin.
Ist auf jeden Fall eine stärkere Kategorie als bei den Männern.
Ja. Ich auch.
Ja.
Die ist sehr gut.
Und ich habe es noch geschafft, Songs am Blut tatsächlich zu gucken, über den wir hier auch noch nicht offiziell geredet haben. Und ich muss echt zugeben, Alter, mit wie viel Herzblut Kate Hudson hier diese Rolle ausfüllt, Alter. Und dann ich dachte, ich war ja komplett irgendwie aus den Socken gehauen, weil ich dachte, das wäre so ein gute Laune-Film, weißt du, so über Neil Diamond, über eine Neil Diamond-Coverband und so ist ja auch die Hälfte.
So sieht ja das Cover aus, Alter.
Ja,
das
Poster, total. Und der Trailer lässt ja auch nichts, aber dann, Alter, dann kippt das plötzlich in einen Bereich, wo ich gesagt, Alter, das habe ich nicht
kommen sehen. Aber du weißt doch echt nicht?
Nee, gar nicht.
Aber du weißt doch, von wem das ist. Also von wem der Film ist.
Nee?
Craig Brewer.
Was hat er nochmal gemacht?
Ne, wir haben von dem schon diverse Sachen. Also Hustle and Flow ist von dem.
Ah, okay.
Ach, okay, das war Craig Brewer, okay.
Ja. Und der macht ja auch die ganzen, warte mal, was hat er noch gemacht?
Ich musste gerade an den Craig Brewer denken.
Dolomite is my name, auch von dem.
Ja gut, okay. Aber ist jetzt erstmal, also Hustle and Flow und Dolomite is my name, denkst du jetzt nicht ans große Drama so, sondern...
Ja.
Passiert ja schon ein bisschen was, wo es dann düster wird.
Ja. Black Snake Moan ist auch von ihm. Und der macht ja jetzt auch ein Snoop Dogg Biopic. So, ich bin sehr gespannt.
Okay. Aber tatsächlich, Kate Hudson, voll legitime Oscar-Nominierung, wie ich finde.
Mhm. Voll.
Geht absolut klar. Und das war ein Film, der hat mich positiv überrascht, weil, Alter, nach dem Trailer wollte ich den überhaupt nicht mehr sehen, Alter. Mhm. Den Trailer fand ich voll abtören. Mhm. Das mal wieder das gegenteilige Beispiel.
Ich dachte auch, es geht halt die ganze Zeit ums Gesinge. Ja, Mann. Und so.
Richtig. Und jetzt habe ich mir den Film angeguckt, dachte so, Alter, der ist super. Mag den sehr.
Ich mochte den auch. Und aber mal ganz ehrlich, wenn du dir jetzt hier die Konkurrenz anguckst, man hätte halt auch Hugh Jackman nominieren können, ne?
Voll.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall hätte man Hugh Jackman
nominieren können. Also der ist ein Snub, gemessen an dem Line-Up, finde ich, was man hier so hat.
Finde ich auch. Sehe ich auch so.
Okay, also für dich ist es Kate Hudson?
Nee, oder? Die ist jetzt für mich nicht die Favoritin, sondern meine Favoritin ist, das ist wirklich ein knappes Rennen hier, weil ich mag die alle. Rose Byrne habe ich nicht gesehen, aber ich denke, die Oscar-Nominierung geht auch klar, wenn man die Glauben schenken darf.
Die hat schon richtig krass performt.
Den will ich noch gucken. Das ist einer, den wollte ich noch sehen. Habe ich natürlich nicht hingekriegt jetzt im Zuge dieser Woche. Aber Jessie Buckley ist schon Brett, Alter. Also die ist schon krass, Alter, in Hamlet. Also insofern, die spielt halt Sachen, die spielt halt aus vollem Leib, so weißt du. Insofern ist eine Schauspielerin, die ist krass. Insofern, klar, gib ihr den Oscar. Aber Renate Reins war auch natürlich sehr, sehr, sehr gut in Sentimental Value.
Voll, die liebe ich auch, ey.
Emma Stone hätte ich hier jetzt mal nicht nominiert, auch wenn sie sonst sehr, sehr gut ist, aber Begonia muss nicht sein.
Sehe ich auch so.
Ja, das wäre mein Fazit.
Ja, ich wäre bei Jessie Buckley. Also die ist schon sensationell.
Können wir uns hier alle einigen auf Jessie Buckley,
Auf jeden
aber
Fall.
Aber sowas von.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber das in eurer Rezension. Irgendwo habe ich gehört, dass es eine Szene gibt, wo sie dann vor der Bühne steht, wo neben ihr eine Komparsin steht, die heulen muss.
Ja, Lee hat das gesagt.
War bei dir, ne? Es ist so krass. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und gedacht, okay, cool.
Ist dir nicht aufgefallen beim ersten Mal?
Nee.
Ja, dass sie so ihre Komparsin mitreißt, ne?
Das war so krass. Diese Aufschrift.
Ja, vor allem ist die also du siehst halt an der Komparsin, dass sie auch Schauspielerin ist, so, weil die halt, die macht das halt lange, bevor sie das mitbekommt.
Das war wahrscheinlich nicht so geschrieben, sondern die greifen das wahrscheinlich
gegenseitig
auf.
Die ist halt einfach voll in der Szene auch so.
Wie fandet ihr dann Song Sang Blue? Jetzt, Dave.
Mochte
Dennis.
Den, ja, hab dir zugestimmt. Ich mochte den auch. Doch ein bisschen Schiss, dass es halt nochmal hier so ein typisches Gesinge-Hugh Jackman-Ding wird. Aber mag den Drama-Einschlag sehr.
Ein bisschen lustig fand ich es halt auch im Hinblick auf diesen sensationellen Scorsese-Film, wo wir einfach Neil Diamond voll gekokst auf der Bühne sehen.
Das stimmt.
Musste ich schon das ein oder andere Mal dran denken, Alter, als ich Hugh Jackman gesehen habe und dachte, ja, Mann, der Truffe Neil Diamond.
Anora
weil er ihn so anhimmelt, weißt du, so, dass er irgendwie der Größte ist, man, Neil fucking Diamond. Ich dachte, ja, Digga. Zugedröhnt wie sonst was.
Und Nora hat den halt auch im Kino gesehen und sie meinte, da waren halt so ältere Pärchen, die halt so offensichtlich voll die krassen Neil Diamond-Fans waren. Und dann die Mutti dann immer so mit ihren Zeigefingern ist dann so mitgegangen im Sitz, weißt du, wenn so die Songs kamen und so, die haben sich dann voll gefreut und so.
Und plötzlich wurde es düster.
Ja. Aber er hat schon eingängige Songs geschrieben, muss man lassen. Also, da sind schon ein paar gute, jetzt mal, jenseits von Sweet Caroline hat er schon ein paar gute Gassenhauer geschrieben.
Ja.
Aber ich fand den auch gut inszeniert und so. Also es ist eigentlich schon ein bisschen schade, dass der nur diese eine Nominierung hat. Ne?
Und auch ein gutes Casting, weil die Kinder und so weiter mochte ich auch total, die da besetzt worden sind. Weißt du, dieses die Tochter und besonders auch den Sohn, weißt du, der eigentlich total gut
ist. Ey, auch diese ganze Truppe rund um ihn, ne? Die alle halt diese Cover-Artists sind und so.
Alter, wie geil war das?
Sensationell.
Ja, Mann.
Richtig cool.
Mr. hier, Buddy Holly.
Ja.
Ja,
großartig. Eben, finde ich auch wirklich gutes Casting.
Voll.
So.
Naja, gut. Next.
Gut, next. Best Make-up und Hairstyling. Da haben wir Frankenstein, dann haben wir, wie heißt der, Kokuho. So, mhm,
auch was
so
ist das
Sinners,
japanischer Film.
Das okay. Smashing Machine und The Ugly Stepsister. Ja, Kokuho haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist ein japanischer Film. Und
lohnt er sich denn abseits von der Frisur? Gesehen, ne?
Koko? Mhm,
okay. Den wollte ich nicht sehen.
Boah, ich fand ja die erste halbe Stunde, vielleicht auch dreiviertel Stunde so stark, Alter. Ich habe mich richtig gefreut und das hatte für mich so ein Potenzial, dass der hier auch einer der Favoriten für mich wird. Aber dann ist der mit knapp 3 Stunden leider so langarmig geworden, Alter, dass ich dann, glaube ich, auch zwischendurch eingepinnt bin und daraus einen Dreiteiler machen musste, Alter. Das hat mich ganz schön genervt. Stark gespielt. Ja. Story war cool. Ich mochte das halt sehr. Die zeigen da diese, das sind Kabuki-Darsteller, die halt so klassische Themen, die es schon seit Jahrhunderten gibt in Japan, eben auf der Bühne darstellen. So richtig traditionelles Theater oder Bühnenspiel.
Ja, okay.
Und du kriegst halt dann immer kurze Einblendungen, um was es sich da inhaltlich halt handelt und was sie da darstellen. Und das fand ich schon ziemlich geil inszeniert. Aber Alter, 3 Stunden, Mann, boah, ich weiß nicht, wie ging es dir damit, Dennis?
Ja, ich hatte ein Problem, was Lee sonst oft mit South Park und so hatte. Ich kenne halt Sergeant Kabuki, Mann, von Troma. Und dementsprechend hatte ich echt ein Problem, das Ganze ernst zu nehmen.
Oh shit, okay.
Und dann 3 Stunden hat auch wirklich nicht geholfen, aber ich fand einige Sachen daran sehr gut. Ich sag mal, 2 Stunden 10 hätten es auch getan. Also man muss das ein bisschen epischer erzählen, auch ein bisschen länger, weil es halt so eine lange Zeitspanne auch umfasst. Das ist ja quasi so eine ganze halbe Dynastie von, das wird ja immer vererbt, das darfst du ja dann nur machen, wenn dein Vater dich dazu ermächtigt, das zu tun. Und dementsprechend brauchst du auch ein bisschen länger, aber du brauchst keine 3 Stunden.
Ja, Mann. Aber ich muss sagen, gäbe es die Ugly Stepsister diesem Jahr nicht, wäre das mein Favorit für Make-up gewesen. Hairstyling. Make-up und Hairstyling, weil da gerade die beiden Facetten hier so krass zum Tragen kommen. Schon geil gemacht.
Ja, ja, du sagst es, es ist natürlich ein geborener, also ein perfekter Film für die Kategorie der Ugly Stepsisters, weil die können sich ja richtig austoben, was Make-up und auch dadurch, dass der Film in der Vergangenheit spielt und auch noch so ein Märchenszenario hat und so weiter, geht es natürlich auch in die Kostüme rein und Frisuren und die ganze Optik, Ausstattung, also es ist natürlich...
Ja, aber auch da finde ich halt...
Wie das gemacht ist,
genau,
vor allem mit dem Budget
voll.
Auch.
Ja, wahnsinnig echt aus. Ja.
Wirklich so
und
ekelhaft.
Und du siehst ja auch, aus welcher Klasse die Personen kommen. Da hast du dann die noch ihr letztes Geld zusammenraffen, damit sie beim Ball dann eben noch gut dastehen. Du siehst aber, dass die Schminke einfach billig ist und die Haare einfach auch schon ausgefranst sind, kein Geld für eine neue Perücke da ist, Alter.
Die Kinder mit den Lego-Schuhen, die immer verarscht worden sind in der Klasse. Ja, war super. Ja, das für so einen skandinavischen Film, Alter. Respekt. Das ist auf jeden Fall nicht der Teil. Ja, das wäre mega so.
Ich kann mir vorstellen, dass er chancenlos ist, aber...
Wahrscheinlich eher Außenseiter-Chancen, ja. Genau wie Smashing Machine, dem rechne ich auch nicht viel zu. Weiß ich nicht. Naja.
Mal schauen.
Okay.
Gut, dann machen wir als nächstes passend dazu bestes Kostümdesign. Da haben wir einen Film, den ich nicht verstehe, aber gut. Avatar, Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme und Sinners.
Ja, die haben doch alles komplett anders gemacht bei Avatar im Vergleich zum zweiten Teil.
Ja, und die haben sich auch richtig was einfallen lassen. Manche haben etwas längeren Lendenschurz und manche etwas kürzeren. Oder wurden die wirklich alle blau angezogen und tragen Kostüme? Wer weiß. Das hätte mich mehr unterhalten, wenn die nicht animiert gewesen wären, sondern einfach so blaue Anzüge angehabt hätten.
Tja, am meisten ist mir hier wirklich einfach prägnant in Erinnerung geblieben, Frankenstein, obwohl ich dem keinen Oscar-Gewinn eigentlich gönne, aber hier reißt der für mich ein bisschen raus.
Ja, Mia Goth primär auf jeden Fall mit dem tollen Kostüm. Der Rest weiß ich nicht. Der Rest ist ziemlich austauschbar, finde ich.
Echt?
Aber ich mochte tatsächlich auch Marty Supreme.
Ach so. Marty Supreme hat ein tolles Kostüm.
Das Kostümdesign der einzelnen Figuren und so hat mir schon auch gut gefallen.
Ich glaube auch, dass entweder Marty Supreme oder Sinners den kriegt. Ja. Sinners war schon auch echt gut. Also die Zeit, hast du halt wirklich geglaubt. Ne? Und schon.
Ja,
würde ich auch mitgehen. Marty ist schon auch ein guter Pick. So, dann nehmen wir mal das beste Originaldrehbuch. Da ist nominiert Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value und Sinners.
Nur Original ist leal.
Jo, da bin ich ja mal gespannt. It was just an accident hatten wir ja jetzt noch nicht.
Mhm.
Wer hat den alles gesehen? Außer Dave hat den natürlich gesehen.
Du und auch, natürlich.
Die hat ihn auch gesehen. Ich habe ihn ja nicht gesehen.
Okay, cool.
Cool.
Also cool zu Lee. Du warst schneller als meine Antwort. Du bist schneller als ich.
Ich bin schneller als der Schatten.
Also wenn ich jetzt Dialog-Drehbuch drauflegen würde, wäre es bei mir Blue Moon.
Mhm.
Das war schon charmant scharf geschrieben.
Ja,
ja, aber den habe ich übrigens auch noch geschafft.
Aber wie differenzierst du da oder warum? Also weil wo finden denn Dialoge statt, wenn ich im Drehbuch?
Nee, nicht deswegen, aber der hat einfach vom Dialog her das Beste. Der erzählt natürlich keine wahnsinnig ausgeklügelte Riesengeschichte, ist ja alles sehr reduziert, aber dafür sind die Dialoge halt Bombe.
Mhm.
Also für mich ist es Sentimental Value, weil der Film so viel zwischen den Zeilen erzählt, Alter. Und das musst du ja auch irgendwie in einem Drehbuch abbilden.
Mhm.
Und das ist für mich eine krasse Leistung.
Ja. Also hier würde ich auch tatsächlich mit ziemlich vielen Kandidaten mitgehen, außer Sinners jetzt vielleicht. Weil die schon ganz gut vertreten, die Kategorie.
Mhm.
Könnte ich mit den meisten leben.
Mhm.
Ja, Sinners ist auf jeden Fall kein ausgefeiltes Drehbuch. Also das ist so ein bisschen wie so ein bisschen
Copy-paste.
Ja, so wie Train Dreams, so, wo ich das Pendant genannt habe in adaptierten Drehbüchern. So. Es ist halt so irgendwie ein cooler Feel und eine coole Stimmung, so dieses bluesgetränkte Vampir-Ding. Aber selbst wenn man From Dusk Till Dawn schon mal gesehen hat, Alter, ist doch kein cooles Drehbuch, Alter. Ist doch einfach eine Kopie.
Hm. Aber sollen wir mal kurz über It Was Just an Accident reden?
Sehr gerne. Ich höre zu.
Ja. Ja.
Also ich glaube, du musst schon kurz zur Story wissen, dass da ein Typ ist, der im Alltag in einer Kfz-Werkstatt, wo er mit seinem Auto hin will, plötzlich einen Typen sieht, der ihn Jahre zuvor in der Gefangenschaft gefoltert hat.
Ah, okay. Der Film spielt wo?
Das ist ein iranischer Film.
Ja, aber spielt er auch im Iran? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, kann
bin
sein.
Bin mir
ne?
sehr sicher, dass ja? der da spielt.
Okay, Iran.
Weil
okay.
es ja auch um diese Verfolgung dann eben geht, ja, vom iranischen Mullah-Regime, der von einzelnen Personen.
Ja, ja, was die Gefangenschaft angeht, auf jeden Fall. Ich war mir nur nicht sicher, ob wir noch im Iran sind. Aber wie auch immer, er sieht diesen Typ und beschließt dann auch recht spontan, Rache zu nehmen.
Mhm.
Okay.
Und während er den eigentlich schon lebendig begraben will, fangen die eine Diskussion an und dann wird es etwas größer.
Mhm.
So, also der setzt das dann nicht direkt um. Und dann wird es witzigerweise, leider nicht witzigerweise, weil dann ab da fühlt es sich für mich dann auch plötzlich sehr nach einem Bühnenstück an.
Mhm.
Na, also es wird wahnsinnig dialoglastig und ist auch jetzt inszenatorisch oder bildsprachlich überhaupt nicht mehr aufregend, sondern du hast halt einfach verschiedene Parteien, die aufeinander einreden und darüber eine Auseinandersetzung stattfindet mit dem, was damals passiert ist.
Ja, für mich auch nicht der stärkste.
Stellenweise Schiff dann leider auch eben entsprechend theatralisch gespielt. So. Ja. Und da fand ich es dann, hat er für mich eine Richtung eingenommen, die ich echt schade fand, weil bis dahin fand ich das sehr interessant.
Okay.
Ja. Das ist so das 12 Geschworenen der Selbstjustiz in nicht so gut.
Und da zwei Personen steckt offensichtlich.
Nee,
da werden noch mehrere involviert.
Weil er ist sich dann nicht hundertprozentig sicher, ob der das ist.
Dann
der hat zwar eine markante Narbe, die er glaubt wiederzuerkennen, aber dann versucht er noch Leute zu holen, die auch in der Gefangenschaft waren, die den an der Hand der Stimme erkennen und so. Und,
okay.
Ja. Und darüber erfährst du halt eben auch so ein bisschen, was den allen passiert ist und so. Das ist alles super interessant, bis sie dann eben alle zusammen sind und ihn konfrontieren und dann wird es wirklich... Ja.
Welche Stelle ist das im Film? Also wann kippt das so in dieses Geschwätzige?
Oh,
bei der Hälfte vielleicht?
Ja, schon ein Ticken eher, würde ich sagen.
Ja, ja? Okay. Noch eher, okay.
Aber die zweite Hälfte ist schon...
Passiert auch schon viel vorher so Road-Movie-mäßig, weil die den dann einfach mitnehmen.
Ja, und dann mit diesem Hochzeitsfoto, auf der Hochzeit mit den Fotos und so, also da passiert ja schon ein bisschen
was. Aber ist er stark, ja.
Finde ich schon, ja.
Mhm.
Ja, es gibt auch immer wieder so ein paar starke Szenen dann auch am Ende, so die Hochzeitsfotografin hat dann ja noch so eine 1:1 Szene mit ihm am Baum, die einfach nicht aufhört, wo einfach nur die Kamera drauf hält und du guckst ihr irgendwie dabei zu, wie sie so langsam in so einen Nervenzusammenbruch abrutscht.
Ja, aber grad die fand ich schlecht, weil sie aber für mich auch schlecht gespielt war.
Ja, das ist leider der so, aber irgendwie war es schon beeindruckend, wie lange sie das gehalten haben. Mhm. Das Ende fand ich cool gewählt irgendwie, mhm, aber ist auch eigentlich billig, ein billiger Trick, aber trotzdem irgendwie hat es funktioniert. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so eine leicht vertane Chance, der hätte deutlich besser sein können. Mhm.
Aber interessant, dass der hier auftaucht, finde ich. Ja. Also, das habe ich nicht kommen sehen, dass der da so eine Nominierung kriegt.
Ja, sicherlich auch ein bisschen politische Einstellung und Meinung dazu.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber für mich ist es so super schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen, weil ich habe eigentlich zwei Favoriten, die aber völlig unterschiedlich daherkommen, weil das eine ist für mich ein extrem starkes Drehbuch aufgrund der Dinge, die es nicht erzählt oder beziehungsweise halt nicht ausspricht und darüber erzählt, eben halt Sentimental Value, dieses zwischen den Zeilen Ding, weil das ist wirklich eine hohe Kunst so vom Drehbuch. Und das andere ist eben Blue Moon, weil die Performance lange nicht so funktioniert, wenn du nicht dieses Feuerwerk an Monologen hast, die er da raushaut, Alter, weil es sind primär Monologe.
Ja, ja, voll, Alter.
Und das ist so hart, Alter, weil es so geil geschrieben ist, ey, wie er so, der ist super eloquent und haut da aus der Hüfte Sachen raus und
Ethan Hawke
spielt das halt, ach so, eben.
Ja, den habe ich inzwischen gesehen, ja.
Und Ethan Hawke spielt das ja wohl sensationell.
Ja, also, er spielt es großartig. Aber ich muss zugeben, er wurde mir dann irgendwann mal zu geschwätzig. Also der Film an sich. So. Ich fand die Dialoge dann irgendwann, kippte das so ein bisschen ins Anstrengen, dass ich gesagt habe, ja gut, okay.
Man muss sich schon sehr darauf einlassen, Bock drauf haben.
Ja.
Ich bin da mitgegangen.
Also war toll, war gut, aber mit Abstrichen.
Okay.
Das ist jetzt kein Film, den ich mir dreimal am Tag angucken würde.
Aber es war für mich, also ich habe ja bei der Rezension noch gesagt, so, ne, in der idealen Welt wird er dafür Oscar nominiert und dann auch folgerichtig das Drehbuch und das tatsächlich passiert und das finde ich irgendwie schon echt cool. Das ist wahrscheinlich auch das Höchste, was sie damit erhoffen konnten.
Lidas Orakel. Lidas Orakel hat allerdings auch gesagt bei der Sinners Rezension, dass ihn der Teufel und der Blitz treffen sollte, wenn Sinners für irgendeinen Oscar nominiert werden sollte.
Finde ich auch nach wie vor, ist es für mich echt eine große Überraschung, aber ich verstehe die politische Botschaft, die das innehat und ich wüsste auch nicht, welchen Film man stattdessen mit einem ähnlichen Impact hätte nehmen können, ne? Weil es ja schon auch,
das also, muss ja auch kommerziell erfolgreich
sein. Ja, und der muss eine Bekanntheit
haben
und so weiter. Und ich meine jetzt auch mit politisch nicht nur das weltpolitische Ding, sondern was Ryan Coogler halt auf einer Business-Ebene mit Vertrieb und Rechten und so weiter halt mit dem Film gemacht hat, das hat halt auch irgendwo, damit hat er halt Maßstäbe gesetzt, weil es das so in der Form noch nicht gegeben hat. Und das ist das politische Statement, was, glaube ich, bei den Oscars so wichtig ist. Und ich glaube, dass der schon auch deswegen so viele Nominierungen bekommen hat.
Ja, nicht zu vergessen, das repräsentieren gewisse Hautfarben natürlich, was früher überhaupt nicht ins Gewicht fiel und wo ja mittlerweile raufgeguckt wird, was ja auch ein bisschen politisch
was auch bewegt wurde. Super ist so. Ja. Und ich hätte dem auch irgendwie vielleicht seine 5, 6 Nominierungen gegönnt, dann mit der Botschaft. Aber chill doch mit den 16, Alter.
Ja, Mann. Genau, Alter. Genau.
Also, weil da, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass hier so in 20 Jahren niemand mehr über Sinners spricht. Und
vermutlich.
Ja, aber der ist jetzt einfach mit 3 drüber, glaube ich, oder? Der nächste mit den meisten Nominierungen hat 13.
Ja, ist schon hart.
Und da sprechen wir halt von Filmen,
von den großen Filmen der Filmgeschichte.
Naja. Egal.
Das also, dass er vertreten sein muss, was einige ihm ja auch absprechen wollen, ist irgendwie bei dem Impact, den er auf eine andere Generation hat, die nun mal wir nicht mehr sind, es ist ja folgerichtig nominiert, aber in der Anzahl ist absurd. Ja,
auch, dass Ryan Coogler als Filmemacher damit halt irgendwo eine Macht bekommt, das ist, wie gesagt, ich finde das alles wichtig und richtig, nur halt mit dem Film finde ich es irgendwie weird, Mann, weil der Film einfach nicht so geil ist, wie er gehandelt wird, finde ich. Ich kenne Leute, die sagen, das Ding ist ein Meisterwerk, ne? Also,
die auch Ahnung haben?
Ja gut, das sei mal dahingestellt.
Naja gut, dann kann man es ja nicht so ernst nehmen.
Ja, warum? Das sei auch bei uns dahingestellt. Also,
ja, natürlich.
Na naja, eben.
Naja, aber Meinung findest du ja immer. Egal,
welche Meinung sind die Arschlöcher. Ja, wir wissen Bescheid. Okay.
So, bestes Szenenbild.
Ja.
Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another und Sinners. Alle schon gehabt. Ja, bei mir relativ easy, Marty Supreme.
Gehe ich mit.
Hier ist wiederum tatsächlich Frankenstein schon ganz gut am Start, was das Szenenbild angeht. Also das Labor von Oscar Isaac in dem Film, das hat schon einen Look, was ich beeindruckend fand. Mhm. So die Größe und die Optik und mit diesem riesigen Loch da in der Mitte und
so. Auch unten mit dieser Wasseranlage und
ja, so. Ja, das hatte was, genau, das Verlies, wo er dann das Monster einsperrt und so. ankettet. Ja.
Mochte ich auch.
Ja, was wäre hier dein Favorit, Lee?
Wahrscheinlich mal die Supreme.
Mhm. Und warum?
Einfach so aus dem Bauch raus. Es war für mich sehr stimmig.
Ja.
Und ich finde, die haben von der Musik abgesehen eben optisch die 50er wirklich gut rekreiert. Mhm. Also da spielt das Kostüm natürlich stark mit rein. Aber auch so die Farbpalette, die dafür gewählt haben, ne? So, es sah schon sehr nach einem Plan aus, den die da hatten. Mhm. Es hat wirklich gut funktioniert.
Ja, für mich hier halt auch die verschiedenen Drehorte, die hier zum Tragen kommen und dann für mich auch authentisch irgendwie rübergebracht wurden. Ja. Vollkommen anderes Feeling dann, wo er in Japan unterwegs ist.
Ja, aber das ist ja das die Herausforderung hier für das Production Design. Überleg mal, du musst erstmal eine Halle komplett auf 50er Jahre Tischtennis ummodeln, so, weil die gibt's halt nicht. Ja. Und das ist schon krass.
Ja, Mann.
Aber eben, also er macht eigentlich sonst auch gern Scorsese und so, ne? Ich glaube, Killers of the Flower Moon und voll. The Revenant, Tree of Life war er auch Production Designer und bei There Will Be Blood. Noch so ein Film, wo du halt die Zeit, die erzählt wird, nicht eine Sekunde in Frage stellst. Ne?
Hm. Ist Jack Fisk der Bruder von Carlton? Sehr gut, wegen des einer der Alter.
Das ist der Mann von Sissy Spacek.
Okay.
Das cool, hatten Alter. Wir. Wo hatten wir das mal? Ich habe das mal bei uns im Podcast erwähnt. Mhm. Das ist Dennis' Job zu wissen, wo das war.
Das war mal, das ist der alte Dennis.
Ja, also Schwager von David Lynch und Mann von Sissy Spacek. Mhm. Läuft.
Jo, dann machen wir mal weiter mit bester Hauptdarsteller. Da haben wir Timothée Chalamet für Marty Supreme, Leonardo DiCaprio für One Battle After Another, Ethan Hawke für Blue Moon und Michael B. Jordan für Sinners und Wagner Moura für The Secret Agent. Habt ihr hier irgendeinen, wo ihr sagen würdet, der fällt total raus, außer Michael B. Jordan?
Naja, DiCaprio müsste ich jetzt auch nicht für den Film nominieren. Mhm. Auch wenn er natürlich ein bisschen was anderes spielt. Also der.
Ja, aber nur marginal. Der hat es
auch ganz gut
ich.
Gespielt. Also
ja, was anders als was?
Naja, anders als sein normales Rollenprofil.
Findest du?
Ja, weil er ist ja normalerweise schon recht smart oder. Okay, jetzt fällt mir auch The Revenant natürlich ein, da war er auch abgefuckt, aber im Grunde genommen so diesen Kiffer und ein bisschen verplant ist eher so, würde ich ihn eher nicht drin sehen. Er war J. Edgar Hoover und so eine Sachen hat er gespielt, okay. Weißt du? Also ich stelle mir DiCaprio eher im Anzug vor als jetzt. Mhm. Als jetzt so, im Bademantel.
Naja, gut, bei Killers of the Flower Moon war er auch recht stumpf unterwegs.
Das stimmt, ja, das stimmt. So die letzten Filme. Aber guck mal, jetzt haben wir aktuell hier als Auftragsfilm hier Catch Me If You Can. Auch super smooth. Mhm. In seinem Auftreten.
Bei Critters 3 auch?
Ja, da auch, ja. Genau.
Oscar-Rolle.
Ja. Wagner Moura, so sehr ich ihn mag und so gut er das gespielt hat, ist für mich jetzt auch kein Oscar für bester Hauptdarsteller. So, weißt du, hat er stabil gemacht. Aber wenn er jetzt so Ethan Hawke daneben stellt, so Timothée Chalamet, finde ich, die hatten was zu spielen.
Ja.
Das wären meine beiden Favoriten. Also Ethan Hawke war schon grandios in der Rolle. Und Chalamet auch, Alter. Der hat jetzt seine dritte Oscar-Nominierung mit 30 Jahren. Digga, ich zieh meinen Hut davor. Also der ist wirklich gut.
Mhm. Ja, ich möchte trotzdem, dass es Ethan Hawke wird, weil so sehr gönnig ist Timothy dann doch nicht.
Mhm. Timonee.
Ja.
Timmy!
Schließe mich an.
Chalamet.
Ja, du siehst auch Ethan Hawke vorne? Also, oder wünschst dir
war
Ethan
einfach
Hawke vorne?
Für mich im Vergleich zu den anderen dann doch ein bisschen Fünkchen.
Ja, ich muss auch sagen, dass
schon
mich
eine
freuen
krasse
würde.
Verwandlung, ne? Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, ja, was für ein geiler Typ Ethan Hawke eigentlich
Mann,
ist. So.
Voll.
Es würde mich aber auch freuen, wenn Ethan Hawke einen Oscar kriegt.
Ey, es wäre halt auch mal an der Zeit eigentlich, ne? Ja. Also wenn du dir so sein Body of Work, wie es immer heißt, anguckst, da sind so viele gute Performances dabei.
Ja, und der war immer unterrepräsentiert so bei den Oscars.
Ja, eben. So, und deswegen, das wäre, ja, in der idealen Welt kriegt er den. So, es wäre für mich auch der Einzige, den ich es wirklich gönnen würde, gemessen an dem, was er schon alles gemacht hat. Aber man darf das nicht unterschlagen, dass Timothée Chalamet einfach schon auch richtig gut war.
Ja, ja.
Ich finde, glaube ich, die Figur nicht so stark wie den Dings Bob Dylan. Seine Performance als Bob Dylan.
Da hätte man ihn auch schon geben können, ja.
Ne, ist wahrscheinlich auch nochmal die ein bisschen anspruchsvollere Rolle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm den geben.
Mhm.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich finde auch, Michael B. Jordan ist ein grandioser Schauspieler, aber bei Blood and Sinners hat er jetzt nicht, weißt du, da gibt es andere Filme, wo ich sage, da hat er mehr gezeigt.
Also ich werde mir den, glaube ich, irgendwann mal wieder angucken, ja, weil ich schon auch irritiert bin, dass es so viele Leute gibt, die sagen, sie sehen da zwei so krass unterschiedliche Figuren und dass das so super anspruchsvoll ist, was er da gespielt hat und so. Und ich war halt die ganze Zeit so, Alter, ich hab's nicht gesehen.
Ne? Also, der eine ist ein bisschen ruppiger und der andere ein bisschen empathischer.
Nee, aber hier sprechen Leute wirklich von einem Tiefgang dieser Figuren und so. Und dass er da alles gegeben hat und also halt wirklich so, dass der da all in gegangen ist mit diesen Figuren. Und ich, also den Teil habe ich echt übersehen.
Ich dann aber auch. Ja, ich mag den auch echt als Schauspieler, aber für mich hat er hier nicht viel anders gemacht als in den anderen Filmen davor auch schon. Der spielt halt so einen coolen Typ, egal in welcher Epoche. Ja. Und weiß nicht.
Waren die Typen, die das gesagt haben, so drei komisch aussehende Gestalten, so zwei fangen mit H an und einer mit D?
Das ist doch hirnrissig!
War das zufällig
so? Da waren
sowas?
Ja sogar Co-Stars, die gesagt haben, ich glaube, Hayley Steinfeld war es, die dann gesagt hat, ja, man konnte am Set sofort merken, welcher er gerade ist, weil er sich anders bewegt, anders gesprochen, anders seine. Der hat ja auch zwei unterschiedlich große Schuhpaare getragen, damit seine ganze Körperhaltung sich verändert und so. Ist mir beim Gucken null aufgefallen. Krass, also wenn er es gemacht, so Chapeau, wenn er es gemacht hat und es für irgendwen funktioniert, ich habe es nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Für mich stand da zweimal Michael B. Jordan als Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan als Michael B. Jordan.
Dass der noch nur einmal nominiert ist, eine Frechheit, ey.
Ja, das war das Erste, was ich ihn gefragt habe. Welche Rolle eigentlich nominiert worden ist für den Oscar?
Michael A. Jordan und Michael B. Jordan. Ja. Oder Nicky B. Jerkin, das war der geilste Wortwitz in der Rede dieses Jahr.
Okay.
Gut, dann kommen wir, den hatten wir noch nicht, aber die Kategorie finde ich immer mit am spannendsten. Bester fremdsprachiger Film oder Best International Picture.
Da habe ich nicht so viel zu melden.
The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sirat und The Voice of Hintri Rajab. Warum will ich mal Rijab sagen? Naja.
Ja, den unbedingt noch sehen will ich.
Hallo. Ja, Yoda.
Nach Lies' Rezension. Den will ich auf jeden Fall mir auch noch angucken, dem Sirat. Aber gut, Sentimental Value und Secret Agent habe ich zumindest gesehen aus der Kategorie. Mhm. Was sind da eure Favoriten?
Ganz klar, Sentimental Value. Mhm.
Also für mich ist ja The Voice of Hindi Rajab insgesamt einer der stärksten Filme bei diesen Oscars. Mhm.
Warum? 10 Punkte.
Ey, Digga, das war so ein Tritt in die Fresse, dieser Film. Ich fand den so hart, wirklich. Der ist mir so nahe gegangen. Und das, ich war, glaube ich, schon nach Minute 20 in Tränen aufgelöst. Ja. So, das, boah, Alter, ich fand das so heftig.
Ich fand das ja krass, als dann das Handy hingehalten hatten und du dann die realen Figuren siehst. Ja, Alter, wie das gematcht hast.
Gänsehaut, ey.
Das war schon krass.
Wie viele Punkte hast du denn gegeben?
Ich war hier bei 8.
8.
Mhm. Ja, also der hat mich schon mitgenommen, wie kaum einer der Filme dieses Jahr. Mhm. So.
Kam der bei dir auch so gut an, Dennis?
Ja, der ist auch so bei 8,5, 9 irgendwo in der Region unterwegs. Also den fand ich schon
stark.
Hart.
Stark, stark.
Ja, deswegen wäre der für mich persönlich Favorit, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders als Sentimental Value oder Secret Agent gewinnt.
Ja. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einer von den beiden wird.
Na cool, dann habe ich den Oscar-Gewinner ja zumindest gesehen.
Ja, dann haben wir noch eine Kategorie über. Beste Regie. Da haben wir Chloe Zhao für Hamnet, Josh Safdie für Marty Supreme, Paul Thomas Anderson für One Battle After Another, Joachim Trier für Sentimental Value und Ryan Coogler für Sinners.
Da tue ich mich wahnsinnig schwer.
Ich nicht. Mhm. Aber es ist ja nur konsequent bei meinen Nennungen. Mhm. Ja. Mich hat eben, wie es bei dir die Stimme von Dingsterbums war, was bei mir Hamnet, der mich emotional.
Die Stimme von Dingsterbums.
Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht, Alter. Ach so, The Voice of Hindi Rajab. Okay, ja.
The Voice of Dingsterbums. Ja, war es eben Hamnet, Alter. Deswegen Hamnet, Directing, Chloe Zhao. Hammer.
Hm. Ja, zweite Hälfte von Hamnet hat mich schon auch ordentlich mitgenommen. Fand ich schon auch stark. Deswegen, ich tue mich hier wirklich super schwer. Also, weil ich finde, das sind sehr viele fähige Menschen. Also, ja, weil auch Ryan Coogler ist natürlich echt ein super Regisseur.
Ja.
Ja, ja, PTA kann man auch immer dem Oscar geben, so ist es nicht.
Ja, ja, voll, Alter.
Genau.
Und Joachim Trier, was der hier abgeliefert hat.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt, Mann, ich stell dir das rückblickend mal vor. So, Paul Thomas Anderson bekommt den Oscar für die beste Regie für One Battle After Another und hat ihn für Boogie Nights nicht bekommen.
Ja, das
so,
ist halt,
weißt du, das ist so, irgendwie passt das nicht.
Aber was willst du machen? Willst du jetzt so lange warten, bis er Boogie Nights überbietet? Geht ja auch nicht so. Das ist so ähnlich wie Leonardo DiCaprio, der auch, weißt du, der auch die Mitleids-Oscar angekriegt hat.
Voll.
Scorsese ja auch.
Ja, genau, also
Scorsese ja, ja,
zieht
so
sich
Beispiele.
Oft durch, dass man es in den Momenten, wo es verdient gewesen wäre, oder am verdientesten, da hat man es verpasst.
Mach mal die nächste.
Dann hinterher nochmal so, ey,
ja, genau.
Ja, aber ich bin schon, also unterm Strich bin ich bei Josh Safdie, glaube ich, weil das ist schon, hat mir gefallen. Das ist ein Film, der ist nicht vergleichbar mit anderen Filmen. Der hat was Eigenes gemacht. Man merkt irgendwie, dass das der von Safdie ist, was ja für mich immer wichtig ist, also dass so ein Regisseur auch so ein bisschen so seine eigene Note mit reinbringt.
Das, finde ich, trifft auf Sentimental Value halt auch zu.
Voll, Alter.
Trifft ihr eigentlich tatsächlich auf alle zu, muss ich
sagen. Nee, finde ich PTA eben nicht, Alter. Weil für mich ist das kein PTA-Film. Ja,
so. Sehe ich genauso.
Ich sehe den weiter.
Ja? Also du, für dich funktioniert er auch nicht so in seiner kompletten Filmografie.
Für mich,
irgendwie.
Genau, also für mich hat der Film ja sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber der hätte auch von einem anderen Regisseur kommen können.
Ah, okay. Ja, interessant.
Okay. Weiß nicht. Dennis, was ist dein Favorit hier?
Ich wäre hier bei Joachim Trier, das wäre mein Wunsch.
Mhm.
Gönne ich dem Mann, der hat mich schon sehr oft sehr spannend unterhalten und anders unterhalten, als es andere Leute getan hätten,
ja,
oder haben. Deswegen gönne ich dem
ja
das auf jeden Fall.
Definitiv.
Auch eigentlich ein Fall, ich hätte ihm den lieber für The Worst Person in the World gegeben, aber hey.
Bin ich bei dir. Ist der bessere Film.
Ja.
Ja. Weil danach war ich fix und fertig irgendwie.
Wahrscheinlich ist die Schere zwischen Worst Person in the World und Sentimental Value auch nicht so groß wie jetzt zum Beispiel dein genannter Boogie Nights und One Battle After Another, ohne Frage. Das auf jeden Fall, aber.
Ja, das stimmt.
Da sind schon alles gute Regiearbeiten hier, die nominiert sind, kann man nicht anders sagen.
Das ist richtig. Ja, dann enden wir ja auf einer guten Note.
Ja. Schön.
Jawohl.
Ja. Na dann.
Sehr schön.
Sind wir durch.
2,5 Stunden haben wir fast gesprochen. Gucken wir mal, ob die Leute interessiert sind an den Oscars und sich das anhören. Wenn ihr das getan habt bis hierhin, dann kommentiert auf jeden Fall mit. Wir kriegen ja von den Supportenden sowieso dann die Tipps zum Oscar-Tippspiel. Aber natürlich interessiert uns auch darüber hinaus, was ihr da so denkt, was ihr glaubt, wer da vorne ist und welche Filme nicht hätten nominiert werden sollen und welche Filme komplett übersehen wurden. Gibt es ja auch noch irgendwie, manchmal haut da jemand einen raus und denkst, ey, so klar, Alter, wie kann der Film irgendwie da nicht beachtet worden sein?
Gerne eure Snaps in irgendeiner Kategorie auch nochmal in die Kommentare hauen. Würde uns interessieren, definitiv.
Yes.
Habt ihr da spontan irgendwas, wo ihr sagen würdet, hey, der fehlt aber?
Ja, ich meinte ja zwischendurch, ne, bei Sound wäre für mich Tron Ares auch gerechtfertigt gewesen.
Wenn ich drüber nachdenken würde, würde mir bestimmt was einfallen, aber jetzt im Moment kann ich es nicht aus den Ärmeln schütteln.
Ne, so ganz viel hatte ich da dieses Jahr auch nicht. Da war ich in manchen Jahren schon.
Da war mal mehr.
Kreativer.
Ja, in der Vergangenheit, das stimmt.
Aber ich habe auch die vom letzten Jahr jetzt nicht so viel gesehen wie sonst immer. Deswegen ist da mein Erfahrungshorizont auch ein bisschen kleiner als.
Ja, vor allem die mir da jetzt einfallen würden, die wären so klein, dass sie eh nicht groß bei den Oscars in Erscheinung treten. Weißt du, so Turnless oder sowas, finde ich, das sowas müsste eine Drehbuchnominierung sein, weil das wirklich eine abgefahrene Geschichte ist. Aber da ein viel zu kleiner Film für sowas.
Okay.
Ja, ich fand ja noch sensationell hier diesen The Ballad of Wallace Island, hieß er, glaube ich.
Ja.
Von dem, was er mit mir gemacht hat, hätte ich da Tim Key nominieren wollen, aber ist auch völlig logisch, dass er es nicht ist.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, schön.
Sind wir gespannt.
Wir sind gespannt auf Sonntag.
Ja.
Ja, Mann.
Cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, sehr geil. Ja, wir werden dann im Nachgang wahrscheinlich in einer darauffolgenden Episode nochmal kurz auf die Oscars eingehen. Kann ich mir vorstellen.
Ja,
vielleicht machen wir ein Video. Werden wir sehen, aber
irgendwas werden wir machen.
Auf jeden Fall freuen wir uns auf eure Tipps und hoffen, ihr hattet hier ein bisschen Spaß. Habt ihr noch irgendwas zuzufügen?
Ja, geil, dass wir mal wieder zu viert aufgenommen haben.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, aber lustig.
Definitiv. Jederzeit wieder. Und ich werde nicht müde zu erwähnen, dass wir bei Spotify bei der 98 stehen. Ich habe schon erwähnt, dass wir bei der 97 noch 3 Stimmen brauchen, um die 100 voll zu machen. Eine hat sich jetzt erbarmt. Jetzt sind wir bei 98. Uns fehlen noch 2 Leute, damit wir endlich bei Spotify dreistellig sind.
Einzelne Stimmen gebettelt, ey.
Also.
Das ist kein Warren, der deutsche Podcaster.
Ja. Ich, apropos 2. Ich habe immer noch 2000 ins Bücher abzugeben.
Ach, auch noch. Ja, siehst du. Wir haben Bücher abzugeben, aber nur für denjenigen, der uns bei Spotify, der nachweist, dass er uns nicht bewertet hat und jetzt die 99 und die 100 voll macht.
Ja, so ist es.
Dann kriegt ihr Bücher von Dave. Ja.
Na toll.
1001 Movies You Need to See Before You Die.
Wahrscheinlich sagen jetzt voll viel, oh nee, jetzt lieber doch nicht, will ja kein Buch haben, Alter.
Genau. Wenn ich jetzt da bewerte, kriege ich irgendein scheiß Buch hinterher geworfen, will ich ja gar nicht.
Oder umgekehrt, ich habe schon bewertet, scheiße. Ja, macht die 100 voll, ihr Säcke.
Ja.
Ihr seid sowieso bei Spotify unterwegs, nur ein Move. In diesem Sinne, danke Dennis, danke Dave, danke Lee.
Danke.
Danke. Fertig. Alle. Sind wir raus.
Tschö.
Peace. Tschö.
Bewegt Bild Banausen.